Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge 148 von Velo Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute eine Folge Velo Race und wir hatten ein paar Startschwierigkeiten aufgrund meines Technikversagens. Irgendwann vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich dich gescholten wegen deinem Technikunvermögen und diesmal bin ich selber. Ich bin Eigentor geschossen, nicht wahr? Lieber Chris, guten Abend.
Hi, ja, genau. Fass dir mal an deine eigene Nase, genau.
Die ist ja sehr schön gewachsen, deswegen fasse ich mir nicht gerne an die eigene Nase. Also manchmal lieber als an fremde Nasen, sozusagen.
Ja, wer fasst jemand schon gerne an die Nase, ne?
Nasenfetischisten.
Oder Chirurgen.
Schönheitschirurgen. Schönheitschirurgen, Nasenschönheitschirurgen, vornehmlich. Wir haben letzte Woche, ja, morgens noch so, ey, super, wir nehmen auf heute Abend, alles klar, gut, schick die Ankündigung raus und nee, am Vorabend, genau. Und dann, was passierte dann? Du hast einen auf, wie hieß der Fahrer? Der deutsche Fahrer, der bei der Tour de France im gelben Trikot war und dann besser am Vorabend nicht den Fisch gegessen hätte.
Huiuiui.
War das Wolfshol?
Und da fragst du mich Sachen, du, wenn dann weit vor meiner Zeit.
Ja, klar, aber also hätte ich mal den Fisch nicht gegessen. Das war doch ein deutscher Fahrer. Ich würde sagen, der hat das doch mit Kölner Einschlag gesagt. Deswegen würde ich tippen, das war Wolfshol. Wie heißt der mit Vornamen? Wolfgang?
Rolf, keine Ahnung.
Rolf, Lupo. Tour de France. Du weißt überhaupt nicht, wovon ich spreche, ne?
Nein.
Hennes Junkermann, mein Gott.
Ja, da war sie zwei daneben.
Nee, so weit auch nicht. Die sind nicht zusammen in einem Team gefahren.
Noch was, was ich nicht weiß. Keine Ahnung.
Ja, siehst du, Hennes Junkermann, damals im gelben Trikot, hat wegen einer. Mit Rudi Altig fuhr er in einem Team. So. 1962 musste er wegen Fischvergiftung aufgeben. Dabei gefiel der berühmte Satz: Hätte ich mich doch de Fisch nicht gegessen. Aber eigentlich wurden in die Lebensmittel in der Küche manipuliert. So, dieser historische Exkurs war jetzt mein Beitrag zu dieser Sendung. Ab jetzt übergebe ich das Wort an den wesentlich besser informierten Chris.
Naja,
Aber nein, was war denn mit dem Fisch?
es gab ja nicht mal Fisch. Also ich befürchte, das lag am Gemüseomelett. Also ist ja sowas Kulinarisches, auf was ich mich eigentlich im Regelfall nicht einlasse. Es war dann wirklich so, ja, stockendes Ei mit ein bisschen Brokkoli war drin und dann, ich glaube, noch ein bisschen Karotte und irgendwie mein Magen war, glaube ich, auf Fleisch eingestellt.
Also das Gemüse bekommt ihr nicht, ja? Also
Ja,
das
und dann.
Buch Fleisch ist mein Gemüse, er hätte auch von dir stammen können.
Genau, und dann, ich weiß nicht, in der Nacht, mein Magen hat angefangen zu rumoren und hat mich dann doch bis zum nächsten Tag absolut geschlaucht und da ging dann gar nichts.
Als die Schläuche dann leer waren, ging es dir besser, aber wer nicht arbeiten kann, kann auch nicht podcasten, das ist natürlich so. Und ja, zum Glück bist du wieder unter den Lebenden, aber du hast ja die Zeit sinnvoll genutzt, hast dich vor die Glotze geschmissen und Radrennen geguckt.
Bedingt. Auch nicht alles, was kam, aber ein bisschen was habe ich dann schon geguckt.
Hast du denn für solche Fälle eine Glotze oder ein Tablet oder sonst was im Badezimmer stehen? Ne? Also, weißt du, in solchen Fällen ist es ja schon fast zwingend notwendig.
Nö, das habe ich eigentlich nicht gebraucht. Das war ja Dienstag, war ja so der härteste Tag. Das war jetzt aber auch nicht unbedingt. Da gab es ja jetzt kein Radrennen, was mich jetzt da wirklich absolut von den Socken gehauen hätte oder von den Socken hauen hätte können. Hat sich dann noch viel auf Mittwoch konzentriert und da ging es mir schon wieder ein bisschen besser. Also da habe ich dann schon das Rennen dann verfolgen können.
Okay, also wir haben ganz, ganz viel aufzuholen. A, weil es wir erst vor fast oder für gut einem Monat gesendet haben und seitdem furchtbar viel passiert ist. Deswegen seht es uns nach, wenn wir nicht jedes Rennen wirklich en Detail bis ins Kleinste, in die kleinste Attacke auseinandernehmen werden. Aber dennoch hast du es sehr schön chronologisch aufgereiht und zwischendurch immer kleine, netterweise für mich auch Sachen, wo ich etwas hinzufügen kann, kleine Gossip-Meldungen und dann werden wir jetzt mal so die letzten Wochen Revue passieren lassen. Katalonien ist eine Gegend, da war ich schon mehrfach, möchte sich immer wieder abspalten von Spanien, weil es der wirtschaftlich erfolgreichste Teil ist. Sowas wie Norditalien gibt es auch in Nordspanien. Und da hat Quintana Alberto Contador verprügelt.
Genau, also allein daran sieht man ja schon, wie lange wir jetzt eigentlich keine Folge mehr hatten, weil wir sind da jetzt schon im März dann quasi angekommen, Katalonien-Rundfahrt, eine Rundfahrt, die immer ja, 1-2 Tage nach Mailand-Sanremo dann startet. Ja, und Alberto Contador, nachdem er bei Paris-Nizza ja denkbar knapp gegen Geraint Thomas unterlegen war, wollte er dann bei der Katalonien-Rundfahrt im Heimatland da doch einiges zeigen, ist jetzt Matrilena, also in Katalonien oder in Barcelona da jetzt nicht unbedingt beheimatet.
Ich würde schon sagen.
Hat ihn jetzt nicht dran gehindert, dennoch da Vollgas zu geben, aber einer war stärker und das bei dem Rennen sogar deutlich stärker. Also Quintana hat ihn da bei der Bergankunft deutlich distanzieren können und hat dann die Rundfahrt gewonnen.
Was ich mal zu Quintana erwähnen möchte, ich habe vor circa 10 Tagen, prima Daumen, lass es 2 Wochen gewesen sein, mich mal mit einem Kolumbianer unterhalten, längere Zeit, im Grunde genommen mehrere Stunden. Und es ging um Radsport und Fahrräder im Allgemeinen und im Besonderen. Und er meinte also, dass sich auch sogar die kolumbianische Radindustrie sehr über Quintana freut, weil in Kolumbien gibt's halt, wenn du so Fahrräder betrachtest, ne, gibt's Mountainbikes. Und dann gibt's so ein bisschen BMX und Rennrad und hab mit dem unterhalten. Und also also Kolumbien guckt schon auf die Quintanas, auf die Quintana-Brüder. Und er meinte jetzt auch, ja, super Kerle und so. Also das, ich finde das immer sehr interessant, wie in solchen Ländern auch auf solche Sportler geguckt wird. Ne? Also der ist da schon, ich will nicht sagen ein Volksheld, aber der ist jetzt, ich würde es jetzt mal vergleichen mit einem John Degenkolb oder einem Marcel Kittel. Da haben die schon einen anderen Status als die hier bei uns. Das muss man mal vielleicht auch so sich mal vor Augen führen.
Ja, aber haben da doch auch jetzt mittlerweile auch schon eine gewisse Tradition. Also da gibt es jetzt auch gerade in der jüngeren Vergangenheit sehr, sehr viele starke Kolumbianer, wenn man da beispielsweise auch an einen Rigoberto Urán denkt, der schon bei großen Rundfahrten ganz vorne mit dabei war. Ein Sergio Henao, der vorne mit dabei war. Ein Gaviria, der in den Sprints zeigt, dass er zu den schnellsten gehören kann. Aber auch in der Vergangenheit, wenn man da beispielsweise auch mal an einen Santiago Botero beispielsweise denkt, der Zeitfahrweltmeister war und auch bei der Tour in den Top 10 gewesen ist. Also da, ja, ich meine, das ging doch, glaube ich, schon in den 80ern los, dass so die ersten rüberkamen und da am Berg gezeigt haben, was sie so alles drauf haben.
Ja, auf jeden Fall. Aber das, ich fand das interessant, weil man selber weiß das ja, ne? Also was für einen Status haben solche Leute da in Kolumbien und gibt es da nur Fußball oder und das fand ich einfach, wollte ich einfach mal so am Rande, wenn man schon mal die Möglichkeit hat, sich mit jemandem von da zu unterhalten. Das mal so
am Rande erwähnen. Wobei da natürlich dann auch, wir werden später auch nochmal einen ähnlichen Fall erwähnen, aber in Kolumbien kommt es dann aber auch immer mal wieder vor, dass die Radfahrer dann auch wirklich während der Trainingsfahrt da auch wirklich tätlich angegriffen werden und die Räder werden geklaut, die werden teilweise bedroht. Also Status hin oder her, also zu sicher ist es nicht unbedingt, wenn man da in den Bergen rumfährt.
Nee, das war auch ein bisschen komisch, als es darum ging, als ich mit dem Herrn sprach es über große Städte in Kolumbien und dann erzählte er so, ja, also die Hauptstadt Kolumbien,
Bogota.
Und dann meinte er, und das, ja, dann gibt es halt noch Medellin.
Ja.
Und im Kopf selber direkt Medellin-Kartell, Häkchen. Und dann gibt es noch, Cali. Das große Stadt, Kali-Kartell, zick, Häkchen hinter. Also das haben die ganzen Städte nur von irgendwelchen Drogenkartellen irgendwie so im Hinterkopf sind. Das ist ja auch schon ein bisschen traurig eigentlich, dass man das dann, ich habe es natürlich nicht gesagt, so, dass ich seine Städte nur solche Geschichten kenne. Naja, nun gut. Flandern-Rundfahrt.
Genau.
Der Festtag der Belgier.
Genau, also nach Mailand-Sanremo dann das zweite Monument, ja, was soll man sagen? Sagan hat nach Gent-Wevelgem dann auch noch die Flandern-Rundfahrt gewonnen und ja, hat er wieder geschickt gemacht. Also sich mit Kwiatkowski da doch einige Kilometer vom Ziel zusammen abgesetzt und die Fahrer, die von hinten kamen, unter anderem Cancellara, die sind am letzten Anstieg nochmal ganz nah rangekommen. Aber die letzten 15 Sekunden, 10 Sekunden, die Lücke konnten sie nicht mehr schließen. Cancellara und ich meine, es war Fanmarke, sind hinterhergefahren, aber ganz nach vorne zu Sagan hat es nicht mehr gereicht. Und Sagan war jetzt wirklich bei dem Rennen auf jeden Fall auch aus meiner Sicht ganz klar der Stärkste. Also während Cancellara und Fanmarke im Gespann da auf Distanz hält, der hat schon was drauf. Und da freut mich auch ein bisschen, dass er jetzt vor allem jetzt auch dieses Jahr dann auch mal den ein oder anderen größeren Eintagessieg einfahren kann.
Vor allem, weil man am Anfang des Jahres ja dachte, er würde mal wieder, es wäre mal so wie ein typischer Weltmeisterfluch auf ihm liegen und er würde nicht in die Gänge kommen und dass es jetzt doch er auch seine Siege holt, vielleicht nicht unbedingt die man erwartet hat oder die man oder vielleicht hat es ein bisschen länger, hat er mehr Anlauf gebraucht in dieser Saison, aber nach einer wirklich sehr erfolgreichen letzten und vorletzten Saison, finde ich, kann man das den Leuten nochmal zugestehen, dass es vielleicht nicht von Anfang an so drauf geht und ja, also Glückwunsch kann man nur sagen. Weiß nicht, ob du die Meldung mitbekommen hast, dass er jetzt gestürzt ist?
Habe ich jetzt nicht.
Ja, er ist also jetzt vielleicht mal als Anmerkung zu Sagan, auch wenn er wahrscheinlich heute noch mehrfach in der Sendung erwähnt wird, etwas ganz Komisches. Er ist bei einem Mountainbike-Rennen vor ein paar Tagen angetreten. Einfach so, ne, aus, also er hat gesagt, er wollte sich einfach nochmal beweisen, ob ich das noch kann, also ob er das noch drauf hat. Ist bei einem Mountainbike-Rennen gestartet, ist da zwischendurch dann wohl mehr oder minder, ich will nicht sagen abgehängt worden, aber er konnte nicht mehr ganz mithalten, musste ein bisschen mehr Risiko gehen und ist dann abgeflogen. Mhm. Hat sich wohl nicht sehr schwer verletzt, Gott sei Dank, aber immerhin, er ist gestürzt.
Wobei er da ja auch nicht der Einzige ist, der, obwohl er dann schon auf dem Rennrad dann unterwegs war, nochmal hin und wieder da mal so einen kleinen Besuch da bei den Mountainbikern da hinlegt. Also beispielsweise in Simoni hat das, glaube ich, während seiner Karriere auch immer mal wieder gemacht.
Hat Rasmussen das nicht auch gemacht und Evans?
Also die kamen aus der Szene, aber ich glaube,
ja.
bei Evans wundert es mich noch immer. Also der müsste ja eigentlich ein super Fahrgefühl haben oder hätte er haben müssen und ist dann vom Mountainbike auf die Straße und hat sich gefühlt in einem Jahr viermal das Schlüsselbein gebrochen.
Ihm fehlten die dicken Reifen.
Ja, oder einfach auch die Fähigkeit, sich im Feld zu bewegen, ist ja auch was jetzt nicht jeder kann. Also wenn man da auch mal an das Beispiel David Moncoutier denkt, der da entweder immer vorne in der Ausreißergruppe war oder ganz hinten am Ende des Feldes. Also so Zwischendinger gab es da nicht.
Ja, übrigens kann ich auch nicht. Also nicht, dass ich irgendwas auf dem Rad könnte, aber das kann ich noch am allerwenigsten.
Ja, es ist halt ein Stück weit auch gefährlich. Also
es ist auch immer, ich glaube, das ist auch der Unterschied bei den Mountainbikern und auch so Leuten wie mir, die später mit dem Radsport anfangen, dass die einfach dann, denen fehlt halt diese frühkindliche Erfahrung und Erziehung und wie man es auch immer nennen möge, denen fehlt da etwas. Ne? Ja. Also was weiß ich. Wenn du als kleiner Junge auf Schlittschuhen die ganze Zeit stehst, fährst du halt dein Leben lang gut. Ne? Und so ist das wahrscheinlich auch mal beim Bewegen im Feld. Wo waren wir jetzt? Ich war bei Flandern, Sagan gestürzt.
Genau.
Baskenlandrundfahrt. Da hat Alberto dann endlich wieder, boah, das bin ich froh. Aber es gab doch jetzt auch Gerüchte, dass er doch noch ein Jahr dran hängt oder so. Ne? Das ist doch hoffentlich nicht wahr.
Ja, warum nicht? Also seine Fahrweise, man kann sagen, was man will, aber ist schon spektakulär. Also er belebt auf jeden Fall das Rennen. Allein was da auf der Schlussetappe von Paris-Nizza da initiiert wurde von ihm, also es, ohne seine frühe Attacke, ich glaube, wäre es ein sehr, sehr langweiliges Rennen gewesen. Bei der Baskenland-Rundfahrt für mich jetzt erstaunlich, er sah da jetzt im Vorfeld gar nicht so ganz stark aus. Also bei der ersten kleinen Bergankunft, die Mikel Landa gewann, hat er schon einige Sekunden verloren. Dann auch bei der zweiten Bergankunft zum Arate hoch war er auch nicht ganz vorne mit dabei. Und ja, er hat es dann eigentlich durch ein überragendes Zeitfahren erst auf der Schlussetappe wieder rausgerissen. Es war ein sehr, sehr schweres Zeitfahren, wo es auch wieder die steilen Rampen im Baskenland hochging, wo sich wirklich die Kletterer mal wieder zeigen konnten. Aber hätte ich dann gar nicht gedacht, dass er das dann noch hinten raus so drauf hat.
Sucht er sich jetzt im Moment die Rennen besser aus? Oder also ich finde, er fährt eine für seine Verhältnisse irgendwie komische Saison, oder? Also immer so war er früher auch schon so hat er so eine Baskenlandrundfahrt in den letzten Jahren, hat er da auch schon mal so stark gewesen?
Ja, vor zwei Jahren hat er sie gewonnen.
Ja.
Meine ich. Ja, auch Paris-Nizza hat er in der Vergangenheit schon gewinnen können. Also das sind so seine Rennen, muss man auch ehrlich sagen, in denen er auch nach wie vor unglaublich stark ist. So einwöchige Radrennen mit einigen Hügeln, vielleicht sogar Bergen drin, dann noch ein Zeitfahren, das aber dann meist relativ kurz da noch ist, noch mit einigen Hügeln dann auch drin. das sind so Rennen, in denen er nach wie vor ganz, ganz schwer nur zu schlagen ist und die er eigentlich sich immer mal wieder ins Frühjahr reinpackt. Das muss nicht immer Paris-Nizza sein. Das war in den vergangenen Jahren auch mal Tirreno, hat er auch schon gewinnen können. Und eigentlich so das Aufbau, den er gerade wählt, ist so ein typischer für ihn. Er kehrt dann jetzt wahrscheinlich, macht jetzt erstmal Pause, geht dann wahrscheinlich bei der Dauphiné dann wieder an den Start und dann kommt die Tour.
Ja, ich hatte nur vorher nochmal geguckt, wer letztes Jahr gewonnen hat, und da hatte ich ihn noch nicht mal in den Top 10 gesehen, aber der ist ja gar nicht gestartet im letzten Jahr. Deswegen diese vielleicht vermeintlich im ersten Moment etwas komische Frage.
Ja gut, letztes Jahr, muss man ja wissen, hat er ja das Doppel quasi versucht, also mit Giro und Tour, und da ja ist der Formaufbau dann doch ein Stück weit ein anderer.
Ja, das ist nur die Erklärung dafür, wo ich jetzt dachte, ja, war im letzten Jahr auch schon. Ja. Also Baskenland-Rundfahrt. Die Rundfahrt, immer wenn ich sie bei auf englischsprachigen Seiten suche, muss ich mich erstmal immer durchwuseln. Weil, wie heißt sie nochmal auf Spanisch? Oder wie wird sie genannt?
Vuelta Ciclista Alpes Vasco, irgendwie sowas.
Ja, man kann auch einen einfachen Namen wählen. Paris-Roubaix, die Mutter aller Frühjahrsrennen, behaupte ich immer mal. Ja. Also mein zweitliebstes Rennen, und man wurde wieder nicht enttäuscht.
Ich muss sagen, für mich, auch wenn jetzt letztes Jahr Degenkolb gewonnen hat, ich habe noch nie so ein spannendes Paris-Roubaix erlebt. Mhm. Noch nie. Also wahnsinnig spannend einfach auch, weil schon mehr als 100 Kilometer vom Ziel eine Selektion erfolgt ist. Also da gab es einen Sturz, und haben sich vorne einige Fahrer absetzen können, mit dabei auch Toni Martin und Tom Boonen. Toni Martin hat dann mit dazu beigetragen, dass die Lücke aufging. Ja, und es ging doch über gefühlt 100 Kilometer, gab es diesen Kampf, kommen von hinten die Fahrer Cancellara und Sagan als erstes zu nennen. Kommen die nochmal ran nach vorne oder kommen sie nicht mehr ran? Also wahnsinnig spannend über Stunden, möchte ich fast meinen.
War das einfach ein Zufall?
Ja, aus meiner Sicht schon.
Also das habe ich mich während des Rennens gefragt. Ich so, warum haben wir diese Situation jetzt hier, die wir uns ja immer wünschen? Also weißt du, wir sagen ja immer, heutzutage rennen oft bis auf die letzten Minute, da wird das Feld herangerauscht und du brauchst eigentlich nur die letzten 2, 3, 4, 5 Minuten gucken und dann weißt du, was im Rennen passiert ist, bei einem relativ flachen Rennen. Aber hier war es ja so, das war einfach eine dermaßen zufällige Konstellation, die so entstanden ist, die das Rennen über einen langen Zeitraum spannend gemacht hat. Das ist jetzt auch nichts, was man irgendwie sagen kann, das kann man wiederholen bei einem Rennen, sondern das war einfach Schein gehabt, oder?
Ja, und da hat irgendwie alles gepasst. Ich meine, so ein Tom Boonen im Vorfeld, gab schon den einen oder anderen Zweifel, ob die Form da wirklich da ist, um den Sieg beispielsweise mitzufahren, vor allem jetzt gegen den Cancellara oder auch gegen den Sagan. Das hat man ihm wahrscheinlich im Vorfeld jetzt nicht so ganz zugetraut. Ja, und dann musst du so einen Boden vielleicht auch die Chance einfach nutzen.
Er hat dann aber auch, das muss man ihm ja dann, wenn er vielleicht nicht die Form hat, aber er hat das, was, glaube ich, unter den ihn von vielen, vielen anderen Fahrern unterscheidet. Er hat den Instinkt und die Erfahrung und dann auch die Fähigkeit, so eine Situation zu erkennen. Und vielleicht auch sogar hat er dann bei anderen Fahrern das Gewicht und seinen Mitfahrern, ich glaube, es waren ja dann, wie viel waren es? 5? Nee, am Ende waren sie zu 5 fast zeitgleich. Aber sagen wir mal so, in der ersten Minute sind 9 Fahrer reingekommen, unter anderem auch ganz, ganz großartig Marcel Sieberg. Er hatte halt auch das Gewicht, bei Leuten zu sagen, pass mal auf, Jungs, wir können das jetzt hier lange Zeit durchziehen. Lass uns mal zusammenarbeiten, als wenn ich jetzt irgendwie ein Christian Hoff wäre, der da in der Gruppe wäre.
Ja, es waren, aber du hast jetzt Marcel Sieberg genannt, war jetzt nicht nur Sieberg, auch Robert Wagner ist ein tolles Rennen gefahren. Auch ein Heinrich Hausler ist recht weit vorne mit angekommen. Bei Markus Burkhardt er war vorne mit dabei, aber hat es dann doch leider nicht ganz gereicht. Da war der Sturz und die Verletzung war jetzt noch vielleicht zu tief in den Knochen gesteckt, aber
immerhin trotzdem unter den Top 20.
Ich fand es einfach ein klasse Rennen, auch Toni Martin, was der an dem Tag von vorne gefahren ist, aller Ehren wert, und ohne Toni Martin wäre das wahrscheinlich ein anderes Rennen gewesen. Ich meine, jetzt wir sind froh, ich bin froh, dass es jetzt so ein spannendes Rennen war, mit einem absoluten Überraschungssieger für mich. Also ich hätte Matthew Heyman jetzt nicht auf dem Podium gesehen.
Ich glaube, er hätte sich selber bis 2 Minuten nach dem Rennen nicht auf dem Podium gesehen. So wie er im Ziel gezweifelt hat, ob da nicht doch noch einer vor ihm reingekommen ist.
Also den Reaktionen nach zu urteilen auf jeden Fall. Also er war da komplett ungläubig und hat eigentlich die ganze Zeit Ausschau gehalten, nachdem der noch vor ihm ins Ziel gefahren ist. Also Wahnsinn.
Das macht es auch, also ich fand das auch genauso, es hatte genau den gleichen, ich will nicht sagen den gleichen Charme wie letztes Jahr, aber so, dass man dachte, ach komm, dem gönnst du es jetzt aber auch. Ne? Genauso wie letztes Jahr Degenkolb mit seiner Mannschaft da das große Bild kreiert hat, so hat Heyman es dieses Jahr mit seiner Ungläubigkeit.
Und vor allem, er war ja der Fahrer mit den meisten Teilnahmen, ich meine die 15. oder 16., irgendwie sowas in dem Bereich. Und es ist schon toll, dass man dann auch in dem hohen Alter dann nochmal so ein ganz großes Ausrufezeichen da nochmal setzen kann. Er ist ja auch ein Fahrer, der oftmals da eher als Helfer eingesetzt ist, mal für Simon Gerrans, mal für Michael Matthews oder dann für die Bergflöhe, dass er halt auch auf seine Kosten kommt. Obwohl ich auch ehrlich sagen will, ich hätte es ja Tom Boonen dann doch noch gegönnt, auch wenn er da schon oft genug gewonnen hat.
Das ist ja nicht so, dass man es dem Matthew Heyman nicht gönnen würde, sondern es wäre also... Ich kann mir wenig Radsportfans vorstellen, die letzten 10 Minuten geguckt haben und nicht Tom Boonen die Daumen gedrückt haben. Und ich hätte es alleine deswegen gemacht, oder ich hätte mich alleine deswegen gefreut, um mir hinterher im Interview anhören zu können, wie Lefebvre zugeben muss, dass Boonen doch noch ein großer ist.
Ja. Gut, und wenn man auf der einen Seite sagt, Tom Boonen ist noch ein großer, muss man sich dann halt auch die Frage stellen, wo waren die anderen Großen? Und das war dann doch ein Stück weit ein tragischer Abschied von Paris-Roubaix für Fabian Cancellara, der nochmal große Hoffnungen hatte, der leider jetzt nicht mehr ganz auch die Helfer hatte am Ende, die ihn nochmal ranführen konnten. Außer Jasper Stuyven war da wenig Unterstützung für ihn da. Peter Sagan hatte gar keinen Helfer. Also muss man sich die Frage stellen, wenn man so einen Champion im Team hat, reicht da dann das Geld nicht, um einen vernünftigen Helfer zu haben? Auf jeden Fall ganz, ganz schwierige Situationen. Ja, Cancellara bei der Aufholjagd auf ein paar Wege gestürzt und ja, Rennen war vorbei.
Ja, sehr schade. Stimmt. Also ich hätte das, hätte man gerne noch einmal vorne gesehen, nicht nur unbedingt, um zu gewinnen, aber es wäre eine tolle Situation gewesen, wenn er auch noch mal in dieser Gruppe vorne gewesen wäre. Aber nein, jetzt ist es halt so, ne? Also ich glaube, er macht da trotzdem seinen Frieden mit und ist trotzdem irgendwie da zufrieden rausgegangen. Du hast eben eine Sache, möchte ich nochmal aufgreifen, die du, ich will nicht sagen, am Rande erwähnt hast, aber Tony Martin auf dem Pflaster. Man hatte ja vorher so ein bisschen Gedanken, packt er das, ist er da überhaupt der Fahrer für, ist er dafür geeignet? Einerseits finde ich, dass man ihn ja oft mit einem Cancellara vergleichen kann, aufgrund seiner Fähigkeit im Zeitfahren. Andererseits hat er bis jetzt noch nie richtig groß auf dem Pflaster was gerissen. Es gab ja auch Leute, ja, die eine Etappe dort, okay, aber so grundsätzlich dafür, wie alt ist Tony Martin jetzt? Er ist doch auch schon bestimmt 32?
Naja, Jahrgang 85, also er wird 31.
Ja, knapp über 30. Und dafür, dass er in seiner ganzen Karriere noch nie irgendwie auf Pflaster groß beständig und mehrfach seine Klasse bewiesen hat, hatte man ja vorher schon so ein bisschen Sorge. Und er neigt ja auch gerne dazu, mal den Abflug zu machen. Und ob er fahrertechnisch jetzt der Allerbeste ist, machen wir auch mal ein Fragezeichen hinter. Aber dafür da hat er doch wirklich allen Kritikern gezeigt, dass er es kann.
Ja, jetzt muss man aber auch sehen, es ist eine andere Situation, ob man jetzt in einem Hauptfeld mit 100 Leuten vielleicht übers Pflaster fährt oder in einer Führungsgruppe, in der man an erster Position fährt, sich seinen Weg aussuchen darf und jetzt einfach nicht in das Gedränge kommt. Zum anderen, ja, er war sehr, sehr lange in Front, sehr starke Leistung, aber das ist auch genau das, was Tony Martin kann. Ein hohes Tempo über längere Zeiträume fahren. Er ist jetzt nicht so der Fahrer, der jetzt auf dem Pavé auf Teufel komm raus wahrscheinlich jetzt so megamäßig beschleunigen kann. Da ist ein Boonen besser, da ist ein Van Marke besser, da ist ein Sagan besser, da ist auch ein Cancellara besser. Aber wenn es gerade um diese langen Distanzen geht und genau die Rolle, in die Rolle hat er sich hereinbegeben und die wollte Tom Boonen ja auch, dass Martin dann spielt, hat er super gemacht.
Mhm. Ja, also als Helfer, also klingt immer so negativ, aber als Helfer wirklich alles richtig gemacht.
Richtig.
Und das muss man ja auch mal können. Ne? Also dafür ist er eingekauft und man muss auch mal sagen, das ist sein Job.
Ja.
Da war Roubaix Geschichte. Ich bin immer ein bisschen traurig, wenn Roubaix vorbei ist. Weil alles, was danach kommt, irgendwie Roubaix ist für mich so ein Höhepunkt. Ich finde das so schade, dass das in der Mitte der Klassikersaison ist.
Ja, also für mich ist es ein Höhepunkt, aber geht ja dann auch noch weiter. Also ich denke, da in der Phase gibt es ja quasi im Wochenrhythmus schon gute Rennen. Und wenn das letzte große Frühjahrsrennen vorbei ist, geht es ja weiter mit Giro. Also ich bin dann eher so ein bisschen traurig, wenn dann mal die Vuelta so zu Ende geht, weil da ist schon absehbar, okay, die Saison ist bald vorbei, da gibt es dann noch die WM und dann gibt es noch die Lombardei-Rundfahrt und dann war es das aber.
Ja, du hast natürlich vollkommen recht, aber für mich ist das immer so ein bisschen so, dass, ja, ich kann das schwer beschreiben, weil ich unterteile die Saison genau wie du, also Frühjahrsklassiker, Giro, Tour, Vuelta und das war's. Also das sind so die vier Abschnitte für mich.
So wie es ein typischer Team-Toto-Spieler natürlich auch macht. Frühjahrsklassiker, Giro, Tour,
Vuelta. Ja, genau. Und für mich ist na, mit Roubaix, das ist für mich so der Höhepunkt der Klassiker und deswegen tue ich mich dann immer schwer, wenn das dann passiert ist. Apropos Team-Toto, warst du mit deinem Team-Toto zufrieden? Ich habe es halt mal wieder nicht geschafft, so richtig.
Also
so
ich tue mir bei den Kopfsteinpflaster-Klassiker da eigentlich immer schwer. Da liege ich irgendwie immer daneben. Auch bei Mailand Sanremo hatte ich, glaube ich, Michael Matthews, der gestürzt ist. Ich hatte Gaviria, der im Schlussspurt gestürzt ist. Ich hatte Buhani, der sich verschalten hat. Also da blieb dann nicht mehr viel übrig. Und
das ist der Fahrer deiner Herzen, ne? Dass der immer dabei ist.
Ja, und dementsprechend, wenn man dann ganz am Anfang da schon daneben liegt, ist es schwer, hinten raus nochmal ganz weit nach vorne zu kommen. Von daher, ja, war es ein bisschen schwierig, aber hat doch Spaß gemacht.
Gasparotto. Eine Geschichte, die vielleicht auch, man sich so vorher hätte gar nicht, also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, vielleicht schmeiße ich auch da wirklich total was durcheinander. Aber das war doch auch das Team, wo der Fahrer gestorben war, oder?
Genau, Antoine Demautier.
Gut, also habe ich die Geschichte doch richtig mitbekommen. Gasparotto siegt beim Amstel Gold Race und wird mit seinem Sieg dem verstorbenen Kollegen.
Richtig. Ja, die Frau von Demoitier, ich glaube, das spricht man aus, soll ja auch beim nochmal beim Team gewesen sein davor, ihnen wahrscheinlich Mut zugesprochen haben. Ja, und ich denke mal, ein bisschen zusätzlichen Schub hat das bestimmt gegeben, das Ganze. Ich möchte jetzt nicht kleinreden. Gasparotto war jetzt in der ganzen Ardennenwoche jetzt richtig, richtig stark. Aber ich glaube, dass es auch ein Sieg in Ermangelung starker Konkurrenz war. Also
okay, gucken wir uns mal die Konkurrenz an. Das ist ja ein einfaches zu machen. Also ich gehe mal davon aus, dass die Namen, die ich kenne, gute sind. Also ich hätte jetzt als Konkurrenz mal gesehen, oder ich merke schon, nicht ganz Unrecht hast du. Michael Matthews hätte ich jetzt mal als Konkurrenz angesehen. Ein Visconti vom Team Movistar.
Ja, gut, ein Visconti ist jetzt keine Konkurrenz. Also.
Naja, aber es sind Namen, die ich schon mal gehört habe, sind ja Mollema, Rui Costa, das wären jetzt Robert Hresing, Tony Gonapon, Samuel Sanchez, Haneo, Hinau. also so ganz schlechte sind auch nicht. Auch ein Pauls, der sich ja später. Nee, das war der andere. also es sind jetzt nicht...
Nee, was ich jetzt einfach meine, jetzt so Fahrer, die in den letzten Jahren immer ganz, ganz stark waren, Gilbert beispielsweise, der da noch sich von Verletzungen erholen musste, der einfach da ein Schatten seiner selbst war, der in den letzten Jahren quasi Mr. Amstel war. Ja. In Valverde, der in den letzten Jahren mehrfach auf dem Podium stand. In Kwiatkowski, der Vorjahressieger, der jetzt dieses Jahr eher das Hauptaugenmerk auf Kopfsteinpflaster-Klassiker gelegt hat und da auch den E3-Preis abgeschossen hat. Also da haben dann doch einige gefehlt oder ihre Form war nicht da. Ich denke, beim Team Orica Greenwich, die ja mit zwei Favoriten ins Rennen gegangen sind, nämlich mit Matthews und mit Gerns, hat es vielleicht dann auch nicht ganz mit der Taktik geklappt. Ich denke, so ein Gerns, wenn der angegriffen hätte oder eher ja, mitgegangen wäre, wäre es vielleicht erfolgsversprechender gewesen. Generell ein ganz komisches Rennen. Also es war jetzt nicht so, dass Gasparotto da jetzt mit dem Mörderantritt da weggezogen ist, sondern es war eher so ein langsames Entfernen und hinten ist niemand so wirklich in die Vollen gegangen. Also ganz, ganz komisches Rennen. Auch ein Valgren, sicherlich ein talentierter Fahrer, der jetzt dann Zweiter geworden ist. Aber kein Fahrer, wo ich mir jetzt denke, okay, der wäre jetzt bei einem normalen Verlauf in Anführungszeichen ganz, ganz vorne zu erwarten gewesen.
Mhm. Fällt mir gerade ein, ich weiß gar nicht, wie ich das Show-Video-URL Also, um es kurz zu machen, Gasparotto, ich finde die Geschichte schön, dass er jetzt so damit seinen Sieg seinem verstorbenen Kollegen widmen konnte.
Ich finde es schön,
Ja.
dass wir ihn letztes Jahr bei der Bayern-Rundfahrt ja auch mal interviewen durften und er hat da einen sehr netten Eindruck gemacht.
Ach, das ist ja auch schön. Das finde ich ja dann noch besser. Das ist ein sympathischer Mensch, einen Sympathikus getroffen hat. Kurzer Zwischeneinschub. Steht auch gar nicht auf unserem Ablaufplan. Deswegen bist du jetzt auch davon ein bisschen überrascht, bevor dieses kleine komische Rennen aus Italien, in Spanien, was sowieso keinen interessiert, kommt. Hast du, ich schmeiß mal in den Chat den Link, und ich werde ihn in die Shownotes packen, dass jeder jetzt da draufklicken kann, um ihn zu sehen. Hast du diesen Sprint gesehen? Also sowas habe ich in meinem, also ich gebe ja zu, Sprints sind ja nicht so das, wo ich mein Hauptaugenmerk drauf richte. Ja, also Sprints schön und gut. Manchmal ganz interessant. Es gibt auch oft genug immer einen Fahrer, dem ich die Daumen drücke.
Also ich habe den Sprint noch nicht gesehen. Ich habe das Video, habe ich mal zugeschickt bekommen.
Schau dir mal das an. So was habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Da kommt ein Fahrer von hinten. Ja, man weiß gar nicht, wie er dazwischen kommt. Und es sieht aus, als würde er einfach so nebenher langsam fahren und schießt das Ding am Ende ab. Also ein Slalom-Sieg sozusagen. Der beste Sprint des Jahres bislang zum Sieg von Dan McLay beim Grand Prix de Dinan. Der Fahrer ist von der Equipe Fortunant Vital Concept. Am besten einfach nochmal, ich glaube, irgendwann am Ende so bei. Am besten, wieso ist das überhaupt der Ton hier drauf? Das frage ich mich. Also man kann sich in Zeitlupe nochmal angucken. Also das wirklich so ein Sprint habe ich auch noch nicht gesehen. Ich habe es mir wirklich so mehrfach angeguckt und habe gedacht, wo kommt dieser Fahrer denn auf einmal hin? Und vor allem, es sieht auch so aus. Also wir kommen später nochmal zum Thema Motordoping. Ich habe noch nie jemanden gesehen, wo ich dachte, ey, der muss doch einen Motor dran haben. Weil das sieht so unglaublich aus. Also er fährt zwischen mehreren Fahrern hindurch. Es sieht aus, als würde er gar nicht richtig pedalieren. Zwei Fahrer, die sich noch so ein bisschen behaken und er zieht einfach durch. Und auch wenn er Tritt rückwärts, ich weiß gar nicht, was für einen Geschwindigkeitsüberschuss er da gekommen ist. Also wenn ihr diesen Sprint des Jahres laut Eurosport on Wheels oder wie heißt das, Eurosport.
Also, es sieht schon sehr, sehr verdächtig aus, muss man schon sagen. Also,
Hui, machst du mal den Ton ab, Ton weg. Das,
ich mach's gleich ganz aus, ja.
ja, also guckt euch mal den Sprint an. Also er kommt auf jeden Fall mit einem Geschwindigkeitsüberschuss, den ich so noch nicht gesehen habe. Kurios, kurios, kurios. Nur so mal zwischendurch. Pack den Chat ist
Ja, ich glaube, Marcel Kittel hat Angst. Oder
Ja,
er
vor allem.
freut sich, dass sie keine Wildcard haben.
Das denke ich eher. Marcel Kittel, okay, bis jetzt hat er im Frühjahr noch nie, also hatte Marcel Kittel im Frühjahr? Aber ich meine, er ist auch nicht der Mensch für die Rennen. Muss man ja auch so sehen. Wie viele Rennen ist er wohl gefahren schon dieses Jahr?
Na, sicher einige. Also er ist ja in, wo war es, im Oman oder in Dubai? In Asien ist er doch immer ganz, ganz groß vorne mit dabei zu
In
Beginn des Jahres.
Dubai hat er gewonnen, im großen Dubai-Rennen. Dann hat er die Punktewertung der Algarve-Rundfahrt gewonnen.
Und die Sprinter-Weltmeisterschaft Scheldepreis muss man natürlich nennen. Also da.
Gut, er ist jetzt bei der Romandie ab heute im Einsatz.
Ja.
Er war
Ja,
heute im
wobei,
Einsatz.
ehrlicherweise verstehe ich nicht, was er da will. Also da, außer sich vielleicht noch ein bisschen Bergform holen, vielleicht für den Giro, falls er die überhaupt will. Da sehe ich jetzt keine Etappe, auf der jetzt wirklich unbedingt mit vorne zu erwarten wäre. Also da sind sehr, sehr schwere Etappen auch.
Ja, aber was wir ganz am Anfang hatten, ne, du musst dich in einem Feld bewegen können und so weiter. Was du immer nur rumtrainieren, bringt halt auch nichts, ne? Also selbst das schlechteste Rennen ist immer noch ein gutes Training.
Ja.
Ja, also vielleicht muss man das mal vor dem Hintergrund sehen. Und er hat ja auch eine Verpflichtung gegenüber seinem Sponsor, ne? Also wenn man da mit einem Marcel Kittel aufläuft, ist vielleicht auch noch was anderes, als wenn man mit einem, keine Ahnung, Christian Hoff aufläuft.
Ja gut, jetzt kann man natürlich auf der anderen Seite sagen, warum fährt er Romandie, warum fährt er nicht in Frankfurt? Sie haben als Co-Sponsor Lidl. Lidl ist in Deutschland ein großes Unternehmen.
Bestimmt, ja.
Warum nicht
Vielleicht
da?
steigt er auch bei der Tour de Romandie aus und geht dann wohl in der kurzen Rundfahrt. Das ist ja.
Vielleicht auch das. Also
Aber guter
möglich.
Einwand. Also habe ich jetzt noch nicht mal startet Edix denn bei in Frankfurt überhaupt?
Ich habe mir das Fahrerfeld noch gar nicht wirklich angeguckt, aber können wir ja nachher noch mal kurz dazu
Ja, genau,
kommen.
machen wir gleich. Also da haben wir haben es ja sowieso da drin aus Gründen, die wir später dann besprechen werden.
Genau.
Ja, dann hast du jetzt hier ein Rennen, kenne ich gar nicht. Hat er gewonnen? Weiß ich auch nicht.
Ja, Castilla y León. Ich habe es jetzt auch nur aufgeführt. Das ist eigentlich ein kleines Kirmesrennen.
Ja, ja, aber.
Aber zwei Sachen sind mir da aufgefallen.
Das Eis ist in Spanien nicht so lecker wie in Italien.
Nein, also erstens habe ich mir mal die Frage gestellt, warum fährt ein Valverde das Amstel Gold Race nicht? Also ja, zugetraut hätte ich ihm da vorne mit reinzufahren, hat er auch schon öfters bewiesen. Da habe ich mir gedacht, okay gut, vielleicht fährt er doch lieber trainieren, aber gut, in Spanien diese kleinen Rennen, ich glaube, wie du schon gesagt hast, das ist ja wie ein besseres Training. Er hat da zwei Etappen von drei gewonnen, hat die Gesamtwertung gewonnen. Ist jetzt nicht wirklich aussagekräftig.
Oh, es ist schon aussagekräftig. Ich meine, hat immerhin so jemanden wie Linus Gernemann auf den 10. Platz verwiesen.
Ja, das ist natürlich ein Brett. Auf jeden Fall, was mich viel mehr gewundert hat, ist, dass ja Carlos Alberto Betancourt mal wieder einen Sieg einfahren konnte. Hat die erste Etappe gewonnen vor Peo Bilbao. Ja, und Bilbao ist ein Fahrer, der jetzt bei der Türkei-Rundfahrt jetzt aktuell im Führungstrikot fährt, da eine sehr starke Form zeigt. Und Betancourt scheint jetzt so langsam, auch wenn er noch ein bisschen moppelig aussieht, jetzt wieder in Form zu kommen und hat es auch bei den Ardennen-Klassikern gezeigt.
Auch ein Fahrer des Team Movistars, vielleicht für die, richtig, die es nicht ganz so genau wissen, warum du so einen Fahrer dann eher auf dem Schirm hast, als zum Beispiel Linus Gernemann, der dort wieder als Team Stölting unterwegs war. Auch schön, dass die bei solchen Rennen dabei sind.
Ja, auf jeden Fall. Also es waren ja dann auch, wo waren sie dabei?
Bei Flash Wallon?
Genau, also ist leider nicht, kommen wir gleich sicherlich noch zu, nicht ganz so gelaufen, wie er hofft, aber...
Aber sind jetzt auch Team Stölting natürlich beim Finanzplatz Eschborn. Also ich nenne es immer noch rund um den Hängerturm, einfach weil ne, gehört sich so.
Aus Nostalgiegründen.
Aus Nostalgie und Tradition hat den wenigsten bisher geschadet. Aber wenn ich mir das Team Stölting angucke, mein lieber Herr Gesangsverein, da wäre manch einer am Berg aber auch ein bisschen schneller, wenn er mal zum Friseur gehen würde. Aber wem sage ich das? Was war das? Die zwei Sachen waren mir aufgefallen. Okay, aber ansonsten wäre das Rennen auch keine Erwähnung mehr gewesen.
Nach dem Amstel Gold Race kam ja dann der Flash Wallon, also dann quasi das Rennen, bei dem jeder wieder, also dann auch an Valverde dann am Start war, auch wieder ein Philippe Gilbert, aber weiterhin gehandicapt. Ja, und was soll ich sagen, Valverde hat sich da wirklich zum König der Mauer von Huy gekrönt. Also wie in den vergangenen zwei Jahren war er da nicht zu stoppen und hat da ja der Konkurrenz, um nochmal das Wortspiel von vorhin aufzugreifen, die lange Nase gezeigt.
Ja, also man muss jetzt, ich glaube, es gibt halt so Rennen, also er kann es, also das Rennen liegt ihm einfach, das ist sein Rennen und ich glaube, wenn er irgendwann mal abtreten sollte in wahrscheinlich 2000, vielleicht macht er das 2017 zu seinem letzten Rennen, obwohl er wird wahrscheinlich, wie ich ihn kenne, irgendwie ein spanisches Grund in den Kirchturm, wo er irgendwie zwei uneheliche Kinder noch in der Eisdiele sitzen hat, als letztes Rennen fahren. Aber ich glaube, das ist ne, genauso wie irgendwie Bohnen und Cancellara immer auf Roubaix ausmachen,
ja, es ist schon so ein Rennen, das ihm entgegenkommt. Ich glaube, dass er Lüttich doch ein bisschen eher vielleicht sogar schätzt. Aber der große Vorteil für Valverde beim Flash Wallon ist einfach, dass es taktisch ein Rennen für absolute, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Idioten ist. Das läuft jedes Jahr gleich. Am Anfang gibt es ein Feld mit 200 Fahrern, dann gibt es einen Ausreißversuch oder es gibt mehrere Ausreißversuche und am Ende fahren sie alle zusammen in die Mauer rein. Und da gewinnt dann im Regelfall der Stärkste.
Oder derjenige, der sich einfach, der früher oder der vorher die Geduld hat oder weiß, wie es abläuft und der vorher keine Kräfte vergeudet hat.
Richtig, also Positionierung immer.
Der vorher ein paar hübsche Bildchen gemacht hat, hier mal ein Jäckchen abgegeben, dort mal, aber sich ansonsten eher damit beschäftigt hat, sich zu überlegen, was er am Abend an der Bar trägt.
Positionierung ist natürlich ganz, ganz wichtig, aber man hat eigentlich beim Flash, ja gut, Erfahrung ist schon ein Stück weit auch wichtig, weil man sieht beim Flash-Wallon doch oftmals die gleichen Fahrer, die am Ende dann auch wirklich den Sieg unter sich ausmachen. Also ein Valverde ist da immer zu nennen. Ein Rodriguez hat sich vorne gezeigt, diesmal wahrscheinlich nicht ganz in der Form oder ein bisschen zu früh vorne gezeigt. Ein Dan Martin, der schon ganz vorne war, schon mal Zweiter war, dieses Jahr Dritter. Ein Alaphilippe letztes Jahr Zweiter, auch dieses Jahr Zweiter. Samu Sanchez in Abwesenheit von Gilbert oder während Gilbert nicht ganz so gut drauf war. der ganz vorne wieder mit dabei war. Also es sind dann doch immer wieder die gleichen. Und ja, wer wieder versucht hat, das Rennen schwer zu machen, war Tim Wellens, ähnlich wie beim Amstel Gold Race. Ich muss sagen, hatte dann schon fast ein bisschen Mitleid, weil der Junge ist so stark, aber ja, was die Positionierung seiner Attacken angeht, da weiß ich, ist glaube ich nicht jede immer optimal getroffen.
Wir machen jetzt ein kleines Interimsspiel. Und zwar, weißt du ja mit Sicherheit noch, wann Alejandro Valverde sein erstes Mal den Flash Wallon gewonnen hat.
2006.
Und ohne dass du jetzt auf die Siegerliste von 2006 guckst, werde ich dir die Vornamen der Top 10 vorlesen. Mhm. Und du sagst mir den Nachnamen. Und wenn du wer mehr Richtige als Falsche hast, dann kriegst du beim nächsten Mal ein Bier von mir ausgegeben.
Okay.
Und ich bin mir eigentlich fast sicher, dass ich dir ein Bier zahlen muss.
Ja.
Also okay, die ersten 10, ja? Du musst 5 Richtige haben, dann gibt's ein Bier.
Ja.
Alejandro?
Valverde.
Ah, okay. Samuel?
Sanchez.
Carsten?
Kron.
Das ist jetzt einfach. Frank?
Schläg.
Patrick?
Zinkewitz.
Ja, damit hast du jetzt das Bier. Ab jetzt doppelt oder nichts. Wenn du die nächsten 5 auch richtig hast, dann kriegst du 3 Bier. Also setzt du das eine Bier ein und kannst 3 gewinnen, wenn du die nächsten 5 auch richtig hast, oder möchtest du bei dem einen belassen? Bist du eher so der Risikotyp?
Naja, sagen wir mal so, ich habe so viel Fahrradwaschen noch. Gut, jetzt setze ich halt mal alles auf eine Karte. Meistens in den hinteren Top 10 ist irgendjemand dabei, den man jetzt nicht so auf der Rechnung hat.
Ja, aber die du nicht so auf der Rechnung hast, deren Vorname ist so einfach. Also das ist einen sehe ich schwierig. Also Nummer 6, Danilo.
Di Luca. Mhm.
Ich sag dir aber noch, wenn du gar nicht mehr weißt, vielleicht noch das Team.
Ja.
David.
Moment. Machen wir mal bei dem Nummer. Was war das jetzt? Nummer
das war 7.
Machen wir bei 8 weiter erstmal.
Koldo. Der hat gar kein Team.
Koldo Gil.
Ja, genau. Jetzt wird es etwas schwierig bei der Aussprache. Sergei
Ivanov.
Ja. Jetzt kommt der, den ich eigentlich am schwierigsten dachte. Matthias.
2006. Ja, da gibt es da Matthias. Also ich gucke jetzt gerade nicht.
Nee, das glaube ich dir. Du bist ja ein Ehrenmann.
Ich ratter gerade Kessler.
Ja. So, mein Freund, um das dritte Bier zu kriegen, musst du nur noch einen David wissen.
Okay. Ich würde jetzt Della Fuente sagen.
Nee. Damit haben sie 3 Bier verloren. David Echeverria.
Ah, okay, gut. Ja.
Aber Matthias Kessler dachte ich, da wird es schwierig. Aber so viele Matthias wiederum gab es auch nicht. Und, aber natürlich ziehe ich meinen imaginären Hut.
Also ich sag mal, ich hätte wahrscheinlich 4 Leute, auf 4 Leute wäre ich wahrscheinlich gekommen, ohne Vornamen. Aber
ist natürlich. Aber das ist ja nichts. Also dann gab es noch als nächstes den Fabian.
Auf 11?
Ja. Fabian, von dir sehr geschätzt. Wegmann.
Ja.
Naja, okay. Bevor es jetzt komplett langweilig wird und alle abschalten. Ich wollte jetzt einfach nochmal so zwischendurch auch noch beweisen, dass du auch noch historisches Radwissen hast, auch wenn du Hannes Junkermann nicht kanntest. Chapeau. Ja, also 10 Jahre nach seinem ersten Sieg, vielleicht der letzte Sieg, vielleicht der vorletzte Sieg, hat Valverde nochmal den Flash Wallon gewonnen. Warum, jetzt kann ich auch mal ein bisschen Wissen glänzen, warum dieser Fahrer bei Lüttich Bastogne Lüttich gewonnen hat, kann ich dir wiederum verraten.
Welcher? Valverde? Oder?
Nee, Lüttich, Bastogne, Lüttich sind wir doch schon.
Warum der Fahrer, der es dieses Jahr gewonnen hat, dort gewonnen hat?
Ja.
Also ich würde sagen, er hat es deshalb gewonnen, weil er auch mit der cleverste war und weil ein Albasini die Chance, die er gewittert hat, weil er für die zu viel investiert hat.
Und angeblich ja auch den falschen Gang gewählt hatte. Er hat ja einen falschen Gang am Ende aufgelegt, sagt er zumindest oder behauptet, gemunkelt.
Ja, im Regelfall ein Albasini ist schon ein Mann, der einen schnellen Spurt hat, muss man schon sagen. Ja, aber eigentlich hätte man fast von ausgehen können, alle, drei von den vier, dass die eigentlich einen besseren Sprint haben als der spätere Sieger.
Ich hoffe, dass Markus bei Gelegenheit diese Stelle jetzt aus dieser Folge hört. Es lag natürlich an seiner Kleidung. Ja, also, wie wir ja wissen, trägt das Team Sky die von mir sehr, sehr gerne getragene Bekleidungslinie von Rafa. Ja? Und die haben extra im vergangenen Jahr getestet und dieses Jahr dann auch auf den Markt gebracht, auch für so Leute wie mich, nur für mich leider in gewisser Hinsicht auch unerschwinglich, deren Shadowline, also bestimmte Klamottenlinie. Und da war er jetzt einfach mit am besten ausgestattet.
Und ich habe noch einen Grund, warum er vielleicht gewonnen hat.
Ja.
Weil sein Kollege suspendiert wurde. Also Sergio Henao, ganz, ganz starke Baskenland-Rundfahrt gefahren. Und dann beim Amstel Gold Race ja als Helfer unterwegs, aber für den Flash Wallon sicherlich mit als Kapitän aufgestellt vom Team Sky. Und wurde dann aufgrund wiederholter Verstöße oder Unklarheiten beim Blutpass, wurde er zurückgezogen.
Also auch nicht zum ersten Mal, ne?
Nicht zum ersten Mal und durchaus denkbar, wenn jetzt so ein Henao da bei Lüttich-Bastogne-Lüttich am Start gewesen wäre, dass dann so ein Wouter Poels dann doch eher mit Helferaufgaben beschäftigt gewesen wäre, weil er vielleicht sich auch gar nicht beim Flash verloren so stark hätte zeigen können, um in diese Führungsrolle dann auch für Lüttich-Bastogne-Lüttich reinzuschlüpfen.
Mhm. Wenn ich es richtig erinnere, beim ersten Mal wurden diese Werte, konnten im Nachhinein ja zumindest noch erklärt werden in irgendeiner Form. Jetzt hat man aber auch nichts Neues gehört, ne? Also,
ich wüsste jetzt auch nicht, aber
ja. Also wie gesagt, ich schiebe es ganz klar auf die Klamotten des von mir favorisierten Labels.
Das mit dem Blutpass.
Nein.
Nein. Nee, Scherz beiseite. Für Team Sky natürlich doch auch ein herber Verlust. Ein Fahrer, der in guter Verfassung war, der für den Giro jetzt wahrscheinlich ausfällt und damit ein Helfer für Mikel Landa weniger. Aber zurück zu Lüttich-Bastogne, ja. Erstes Monument auch für Team Sky.
Ja, stimmt. Überhaupt? Oder dieses überhaupt, ne?
Überhaupt.
Und das dann von einem Fahrer, von dem man es nicht unbedingt erwartet hat. Und man hatte ja schon in der Vergangenheit auch einiges Material an Fahrern. Boss und Hagen zum Beispiel hat man es immer mal wieder zugetraut, dass er mal ein Ding abschießt und vielleicht einen Cavendish auch. Also man hatte ja schon Fahrer, wo man gedacht hat, na, die könnten eins machen.
Ja, sicherlich, klar. Cavendish hat ja schon Mailand Sanremo gewonnen. Sicherlich nichts, was man jetzt absolut für immer und ewig hätte ausschließen können, dass er es nochmal schafft. Man hat jetzt in den vergangenen Jahren gezeigt, dass man da auch bei den Kopfsteinpflaster-Klassikern recht gut aufgestellt ist, wenn man nicht gerade als ganzes Team dann immer mal wieder ausrutscht. Aber war eigentlich eine Frage der Zeit, muss man schon so sagen.
Ja, und das ist ja auch, also ich habe das Team Sky nie jetzt so als Klassiker-Team irgendwie empfunden. Also das, für sie ist ja die Orientierung ganz, ganz klar immer Tour de France gewesen in allen möglichen Belangen. Und Christian Knees muss auch wieder eine sehr, sehr gute Leistung abgeliefert haben bei den Frühjahrsklassikern, wo er ja teilweise eingesprungen ist, ohne dass es vorher geplant wurde. Immer wieder schön von ihm solche Leistungen zu sehen. Und Pauls, ich habe zweimal hingeguckt. Ich habe die letzten paar Kilometer sozusagen nur per Livestream, irgendwie so per Nachricht, per, wie heißt es denn? Sag doch mal, Ticker.
Live-Ticker.
Ja. Live-Ticker verfolgen können und erstmal dachte ich, hä? Aber schöne Sache, also.
Mal ein Überraschungssieger hat man jetzt nicht allzu oft. Man muss auch sagen, die Umstände waren wirklich grauenhaft. Also ich hätte an dem Tag kein Radsportler sein wollen. 260 Kilometer bei Regen, bei Schnee teilweise, bei Hagel stellenweise. Also die Fahrer waren da wirklich komplett durchgefroren. Und es zieht dann auch wahnsinnige Kräfte. Was sicherlich das Rennen auch noch ein Stück weit interessant gemacht hat, war die Hereinnahme dieses neuen Anstiegs, der jetzt 3 Kilometer vor dem Ziel dann noch zu bewältigen war. Kopfsteinpflaster, 600 Meter lang, 10% etwa steil. Und an dem Anstieg hat sich dann auch die letzte Gruppe oder die Gruppe gelöst mit den vier Fahrern. Ja, und von hinten kam dann keiner mehr ran.
Mhm. Aber ansonsten auch, also so ein Rennen, was vom Wetter bestimmt war. Ne? Also das ist ja dann immer so ein bisschen Glücksspiel. Wer kommt durch? Wie gestaltet sich die Gruppe? Da gewinnt dann vielleicht nicht unbedingt der stärkste Fahrer grundsätzlich, aber der stärkste Fahrer oder der widerstandsfähigste unter den Bedingungen einfach. Richtig. Das muss man ja einfach mal so sehen. Und aber für mich hat es, wie gesagt, also ich hege ja Sympathien für das Team und deswegen dachte ich schon so, ach, das ist ja nett. Das freut mich ja jetzt. Wobei ich ehrlich gesagt bei dem Fahrernamen auch erstmal nachschauen musste. Muss ich auch gestehen.
Ja. Gut, jetzt sind wir eigentlich schon fast in der Jetztzeit angekommen mit unserem Rückblick. Vielleicht ja. Dann auch noch was brandaktuelles Ergebnis von heute. André Greipel hat den Sprint in der Türkei-Rundfahrt bei der Türkei-Rundfahrt gewonnen. Sicherlich ein schönes Ergebnis. Aber Türkei-Rundfahrt, absolut skurriles Rennen. Ja. Wahnsinn. Also ich habe mir jetzt mal heute das mal angeguckt. Platz 1, 3, 5, 6, 7 und 8 beim Team Lotto Soudal. Die haben sich da abgesetzt mit zwei Fahrern vom Team Rot. Der Rest war dann schon 2 Minuten hinten dran. Riesenabstände, Platz 25, Muhammad Atalay. Ja, schon 15 Minuten hinten dran. Ab Platz 58 schon 25 Minuten. Das Gesamtklassement ist absolut der Knaller. Platz 1 Kacharural, Platz 2 Kacharural, Platz 3 Kacharural.
Ja, Moment, da sprechen wir über das gleiche Rennen.
Türkei-Rundfahrt, ja.
Die 52. Presidential Cycling Tour of Türkei.
Richtig.
Das Gesamtklassement?
Ja.
Lampremierie da, oder? Oder, was? Was gucken wir denn jetzt? Also, wo bin ich denn? Stage? Das sind hier komplett falsche Zahlen irgendwie. Das Ergebnis, was ich habe.
Also, ich habe das nicht auf Plausibilität überprüft. Also, es ist so ein.
Nee, aber bei dem, was ich jetzt hier gefunden habe, unter Pro Cycling Stats, da ist auch gar nicht Greipel als Sieger von heute. Was ist das denn da? Was ist denn da
los? Ach, ich habe ihn heute als Sieger von heute. Vielleicht hast du die Etappe von gestern.
Ach, war heute die zweite Etappe.
Die dritte.
Ach, ja dann.
Also, das Gesamtklassement ist wirklich verrückt. Die ersten drei Plätze, Kacharural, Platz 5 auch noch Kacharural. Von Platz 6 bis Platz 10, Lotto Soudal. Also, wir haben genau 9 Fahrer aus diesen zwei Teams in den Top 10. Und dann auf Platz 4 noch Nikita Stalnov vom Team Astana City. Also, verrückte Situation. Der Elfte hat auch da schon 13 Minuten Rückstand. Man kann da gut und gerne sagen, in der Gesamtwertung, wenn es in den nächsten Tagen nicht auch noch so verrückt wird, also wird da wahrscheinlich nicht mehr.
Ja, war das nicht auch die Nummer, wo im vergangenen Jahr der Fahrer kurz danach wegen Dopings rausgenommen worden musste?
Ich glaube, das war nicht nur einmal der Fall. Also
hat schon eine Tradition da. Also ja, mal abgesehen davon, in einem Unrechtsstaat irgendwie, aber das dieses Fass aufzumachen. Das ist jetzt auch schwierig. Dafür haben wir genug andere Rennen, die woanders veranstaltet werden, ja. Die auch da nicht sich durch Ruhm bekleckern. Zusätzlich noch, wir erwähnten gerade Türkei-Rundfahrt, das Rennen ist heute auch die erste Etappe des Zeitfahren war es, glaube ich, ne? Der Tour de Romandie zu Ende gegangen oder geht gerade zu Ende?
Ist schon zu Ende, aber Zeitfahren ja, und auch selbst okay. Prolog ist also ganz verrücktes Ding. Also 4 Kilometer lang, 2 Kilometer hoch, 2 Kilometer runter.
Ja, kann man sich ist wenigstens planbar, ne?
Kann man machen. Die Movistar-Leute wieder ganz vorne mit dabei. Überraschend mich, Jon Isagirre 6 Sekunden vor dem zweiten, was ja bei 4 Kilometern dann echt schon eine Hausnummer ist. 6 Sekunden für Dumoulin. Ist das sein älterer Bruder Gorka Isagirre 5. auch ganz vorne mit dabei.
Mhm. Für Kwiatkowski auf 4, Thomas, ja. Gerard Thomas auf 3 und 4, Reto Hollenstein. Ja.
Auch Quintana 18. noch passabel aus meiner Sicht, überraschend Chris Froome, nur auf Platz 60, 26 Sekunden hinten dran, zeitgleich mit Rigoberto Urán. Da hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Ich weiß nicht, ob es vielleicht hinten raus geregnet hat oder die Bedingungen sich nochmal geändert haben. Mhm. Aber ansonsten muss man sagen, ja, Romandie, die Herr Froome ja auch schon gewinnen konnte, Da hätte ich jetzt gedacht, da zeigt er vielleicht ein bisschen mehr. Oder vielleicht macht das ähnlich wie Contador. Holt sich erstmal einen gewissen Rückstand, um dann hinten raus zuzuschlagen.
Ja, also ich glaube, gerade bei solchen Leuten weiß man auch gar nicht, dass die gerade in ihrem Trainingsplan, was da vorgesehen ist, weißt du, was da Phase ist. Die fahren halt, also ich glaube, auf dem Niveau, da wird dann der Trainingsplan gefahren und ja, wenn da jetzt steht, mach heute ruhig, dann macht er ruhig, ob da ein Prolog auf der Tagesordnung steht. Ne? Man weiß auch, ich finde bei so 4 Kilometer Prologen, ja, der muss ja auch nur einfach sich mal am Anfang einmal versteuert haben, blöd, unkonzentriert oder ist von der Rampe gefallen oder weiß der Geier was. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten, weswegen man sich so viel eingefangen hat. Ohne es gesehen zu haben, glaube ich, ist das immer schwer, da sich ein Bild von zu machen. Sind wir mal gespannt. Also ich würde nur Chris Froome, der muss ja nur vielleicht noch einmal nur an einer Etappe mal richtig am Berg ziehen, um mal ein anständiges Training zu fahren. Vielleicht ist das ja auch so. Ne? Es gibt ja die dritte Etappe und die vierte, also die zweite richtige Etappe und die vierte richtige Etappe. Sind dann ja auch nur Sachen mit einer Bergankunft zum Beispiel. Ich würde die Situation danach einfach mal bewerten erst.
Genau.
Ja, kurz eingenickt. wir haben jetzt das nächste Punkt, also wir sind in der Jetztzeit angekommen und deswegen haben wir jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5 Punkte, die wir einfach so diskutieren, obwohl es keine Ergebnisse sind, sondern so nach dem Motto, das hat sich getan in der letzten Zeit und darüber sprechen wir jetzt. Gilbert und das Pfefferspray. ganz kuriose Geschichte. Als ich die gehört habe, und man weiß ja bis jetzt immer noch nicht so richtig, wem man glauben kann, wem man glauben darf, wem man glauben soll. Hast du die Geschichte auf dem Schirm oder soll ich zusammenfassen?
Ja, ich habe so ein bisschen am Rande mitbekommen, dass es da wohl eine Rangelei gab. Er hat sich in dem Zusammenhang ja auch den Finger gebrochen, der ihn dann quasi für die Ardennenrennen so quasi rausgekegelt hat aus sämtlichen Träumen sozusagen. Ja, und hat sich wohl da durch Einsatz eines mitgebrachten Pfeffersprays gewehrt.
Ich habe die Geschichte anders mitbekommen, aber das ist ja auch gut so. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Also was ich zum einen muss der jetzt habe ich mit dem Fuß im Wassertrog meines Katers gestanden. Also zum einen, es kam wohl irgendwie zu einer Diskussion mit einem Autofahrer. Sie waren zu zweit unterwegs. Irgendwie muss es dazu gekommen sein, sein Trainingskollege hat sich auch am Auto festgehalten und der Typ ist dann in den Gegenverkehr gefahren. Also fast schon lebensbedrohliche Situation. Der Typ hat ihm den Finger gebrochen. Der Typ soll angeblich angetrunken gewesen sein. Ich gebe jetzt mehr so die Sicht von Gilbert und seinem Trainingskollegen wieder. Und ich weiß gar nicht, ob Gilbert dieses Pfefferspray überhaupt benutzt hat oder ob es nur beigehabt hat. Da bin ich nicht ganz firm. Und dieses Pfefferspray ist wohl in anderen Ländern, wie zum Beispiel Frankreich, Usus, also erlaubt und kannst du benutzen, und in Belgien verboten. So. Das ist, was ich so mitbekommen habe. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte zwischen dem, was du mitbekommen hast und ich mitbekommen habe. Und ja. Hast du schon mal davon gehört, dass die Leute Pfefferspray? Also wir haben ja am Anfang schon mal mit Kolumbien darüber gesprochen, wo ich es vielleicht noch verstehen würde. Und so manches Mal hätte ich es mir vielleicht auch schon gewünscht, das dabei zu haben. Aber hast du sonst schon mal sowas gehört von irgendeinem Profi?
Jetzt nicht, dass ich, also hätte ich jetzt noch nie wirklich mitbekommen. Wird wahrscheinlich auch nur in den seltensten Fällen dann auch wirklich zum Einsatz kommen. Von daher wahrscheinlich eher so ein Mangel an überhaupt, so Beispielen einfach. Ich kann mir vorstellen, gut, so die Räder, mit denen die Profis unterwegs sind, sind ja dann doch schon einiges wert. Mhm. Und wie schnell ist da jemand mal da und schubst einen vom Rad und, ja.
Also ich meine mich auch erinnern zu können, dass er so ein bisschen was gesagt hat, von wegen, ja, er hätte das in Frankreich immer dabei und er wird das da auch regelmäßig, oder es wäre auch schon zur Situation gekommen, wo er es nutzen musste. Mhm. Und das klingt ja für mich schon dramatisch. Und ich sag mal ganz offen und ehrlich, also bei mir war es jetzt, also ich bin ja jetzt auch jemand, der dann gerne seine Meinung mal vertritt, aber dass ich jetzt mit einem Pfefferspray unterwegs gewesen wäre, und hätte es auch noch, also wäre nötig gewesen, es zu benutzen. So weit ist es bei mir noch nicht gekommen.
Ja gut, kommt natürlich auch immer drauf an, was für ein Typ Mensch man jetzt ist. Ob man sich jetzt eher aus vielleicht brenzlichen Situationen raushält oder ob man vielleicht dann eher ein Draufgänger ist und sagt, okay, wenn da jetzt ein Auto vor mir ist, dann fahre ich vielleicht an dem mal vorbei und, keine Ahnung, riskiere auch mal, dass ich das Auto streife oder keine Ahnung, oder regt mich dann halt mal auf, weil ich vielleicht Starallüren habe. Keine Ahnung, vielleicht ist es dann da auch notwendig. Ich weiß ich jetzt ganz ehrlich nicht, aber keine Ahnung, ob man dann halt eher so in Streitsituationen vielleicht auch reingerät, aber.
Hat man denn von Gilbert, also ich habe Gilbert bis jetzt eigentlich eher so, ich habe jetzt mal durch Zufall, was heißt durch Zufall, ich habe mal schnell zwei kurze Passagen, die ich vielleicht wiedergeben möchte. Laut den BMC-Profis fliegen, spricht das richtig aus?
Fliegen, ja.
Ja. Von einem Auto sehr eng überholt, das anschließend langsamer wurde, als die beiden sich lautstark und gestikulierend über den Überholvorgang beschwerten. Das ist ja ein Punkt, den du jetzt schon so gerade angedeutet hast. Der Fahrer wartete auf das Schildbeeren fliegen, das linke Fenster war offen, ich habe mich an dem Fenster an den Fahrer gewendet. Also mit anderen Worten, er ist rübergefahren auf die andere Seite und wollte dem durchs Fenster mal nicht die Meinung geigen. Aber der Mann drehte am Lenkrad, zog nach links rüber, ich musste mich am Auto festhalten, um nicht zu fallen. Daraufhin packte der Fahrer meinen rechten Arm am Ärmel und beschleunigte, wobei ich mich auf die linke Fahrspur drängte. Eine Kollision mit einem entgegengekommenen Auto konnte gerade so vermieden werden, weil es scharf gebremst hat. Also das klingt ja schon so, das klingt ein bisschen dramatischer, ja. wie ich finde. Ne? Und dann Gilbert sagt noch, in Frankreich wird das Produkt, also das Pfefferspray, frei verkauft. Ich habe es bei mir, weil ich unglücklicherweise schon mehrfach mit Aggression und Gewalt im Training konfrontiert wurde. Ein Radsportler ist absolut ungeschiss. Hat er recht? Ne? Aber ich möchte nochmal verweisen auf das Video, was wir mal was wir verlinkt hatten. Der spanische Sprinterkönig.
Der spanische Sprinterkönig.
Italienische.
Cipollini.
Cipollini. Mit Cipollini aus verstehen Sie Spaß. Also, ne, der hat ja den Konflikt auch, ich will nicht sagen, eher gesucht als gemieden. Ne? Vielleicht ist Gilbert auch sein Freund und hat deswegen das Pfefferspray nötigerweise mit dabei. Die Wahrheit liegt wohl irgendwo in der Mitte, wie immer. Ja, also ich habe das auch noch nicht gehört und ich kenne auch niemanden, der beim Fahren ein Pfefferspray mit dabei hat. Hörer, wenn ihr das plant für die Zukunft, ne, oder wenn es öfter der Fall ist, dass ihr es schon mitbekommt, dass Trainingskollegen Pfefferspray dabei haben, dann sagt es mal. Es würde mich mal interessieren, ob das so ein allgemeiner so ein Ding ist, was ich einfach noch nicht mitbekommen habe und dass es das durchaus gibt. Zweites Thema, Motordoping. Heute ist die junge, ich glaube, belgische Fahrerin verurteilt worden zu 6 Jahren, was jetzt auch hinfällig ist, da sie ihre Karriere aufgegeben hat. Angeblich sollen sich die Zeichen verdichten, dass es immer mehr davon gibt.
Ja, gut. Dass man es bestraft, finde ich gut und auch konsequent. Mhm. Ja, 6 Jahre finde ich jetzt schon wieder ein bisschen heftig, oder da fehlt mir ein Stück weit dann aber auch die Verhältnismäßigkeit, weil was ist besser daran, mit irgendwelchen chemischen Substanzen mich zu dopen, als mit Motordoping.
Absolut, genau, das war auch mein Gedanke. Also, weißt du, Bescheißen ist Bescheißen. Ne? Und der eine bescheißt so, und der andere bescheißt so, aber es ist immer noch Bescheißen. Und dass das unterschiedlich bestraft wird, ich würde sogar so weit gehen, dass ich es nachvollziehbarer fände, wenn das, ich sag's jetzt, das eine nämlich mal klinisches und das andere mechanisches Doping, wenn das klinische Doping härter bestraft wird, weil man somit vielleicht auch noch, naja, also der klinische Doper schädigt ja sich und den anderen und der mechanische nur den anderen. Weißt du, was ich meine? Dass man so ein bisschen, ja. Deswegen kann ich, das stößt bei mir auch auf absolutes Unverständnis. Also das kann ich nicht nachvollziehen.
Jetzt ist mal eine andere Frage. Wäre es aus deiner Sicht jetzt, also es gibt ja Möglichkeiten, vielleicht in minimalem Umfang, mit seiner eigenen Trittkraft ja auch so einen Akku aufzuladen. Mhm. Vielleicht nicht mega effizient, aber man sieht ja, man kann, keine Ahnung, mit Dynamo oder irgendwie seine Lampe zum Leuchten bringen. Man kann das sicherlich auch in geringem Maße so einen Akku aufladen. Mhm. Wie würdest du das jetzt eigentlich sehen, wenn man jetzt so einen Motor drin hätte, der jetzt am Anfang ungeladen ist, den man jetzt vielleicht die ersten 150 Kilometer ein Stück weit auflädt, durch eigene Kraft? Und dann auch den letzten Kilometern dann quasi einsetzt. Wäre das für dich Doping?
Das wäre erst dann hier komplett dämlich. Man würde ja.
Na, wäre es dämlich, weil wenn ich mir überlege, Wenn ich jetzt über 200 Kilometer 1% die ganze Zeit mehr Kraft aufwenden muss.
Ja, ich
aber habe im finalen Sprint dann vielleicht 30 Watt mehr zur Verfügung.
Und hätte vielleicht noch dadurch, dass ich bessere Teamkollegen habe, könnte ich dieses 1%, was ich die ganze Zeit investiere, durch bessere Teamkollegen, die mich besser abschirmen und im Windschatten fahren lassen, sogar plus minus null rausholen. Ja, das kommt ja vielleicht auch noch dazu. Ja, das wäre Doping, weil ich in einer entscheidenden Situation eine zur Verfügung gestellte Energie habe, die ich aber nicht selber in diesem Moment erbringe.
Die ich aber vorher erbracht habe.
Ja, aber das ist trotzdem nicht das Gleiche. Das empfinde ich als dann. Also ich weiß, was du meinst. Also es ist ja innerhalb des Kontexts Rennen. Also es ist ja es ist ja innerhalb des Kontexts Rennens entstanden Energie. Die wurde mir geraubt auch. Aber nee, das würde ich schon als ungerecht empfinden. Vor allen Dingen, weil es ja etwas ist, was nicht kontrollierbar ist für den Gegner. Es ist nicht einschätzbar für den Gegner. Weißt du, wenn du gegen mich im Radrennen, ne, wir fahren immer von zu hoch, wir zwei. Dann kann ich die ganze Zeit beobachten und entscheiden, wenn du jetzt Schauspieler hast natürlich, ne, wie es ein Lance Armstrong sehr gut drauf gehabt hat, ne? Klar. Aber ich kann die ganze Zeit dich beobachten und dich einschätzen und es kommt nicht auf einmal radikal aus der Kiste noch irgendwie eine Energie dir zugeflogen. Ich könnte theoretisch die ganze Zeit, das würde ich auch schon als Doping ansehen. Ich weiß, was du meinst, also den ganzen, wie heißt das in der Physik, Inertialsystem, Mensch, Fahrrad, wird nichts hinzugefügt von außen, sondern es ist immer noch eine Leistung, die ich über den Zeitraum, es ändert sich nichts an der Leistung, die ich erbracht habe über den ganzen Zeitraum, aber ich würde das trotzdem als nicht gerecht empfinden. Findest du das gut? Es ist ja für den Zuschauer, dann wird es komplett intransparent.
Naja, es war jetzt nur so eine Fragestellung, also ich denke, dass es generell schwierig ist, wo da genau das Doping anfängt und wo es aufhört. Klar, weil es gibt ja auch unterschiedliche Materialien beispielsweise. Da gibt es ja schon Unterschiede für die verschiedenen Teams, verschiedenen Fahrer. Ich weiß es nicht. Dann gibt es ja diese, nicht nur die runden Kettenblätter, sondern die ovalen, weil die dann irgendwie einen runden Tritt fördern oder was es alles gibt.
Aber das steht ja theoretisch jedem Fahrer dann auch. Also du meinst, okay, das könnte ja auch jeder machen. Ja, aber es würde ja nichtsdestotrotz würde es A, einen ungeheuren Aufwand bei der Überprüfung bedeuten. Weil woher willst du wissen, dass von den 180 Fahrern wirklich jeder mit einer leeren Batterie startet?
Ne? Ja gut, der Punkt ist natürlich, du kannst dann deinen Helfer sagen, okay, du gehst jetzt in die Ausreißergruppe, gibst da mal 100 Kilometer richtig Vollgas, sobald wir dich eingeholt haben, wechseln wir das Rad. Und dann ziehst du ab, weil du ja quasi die angesammelte Energie quasi zur Verfügung hast, die jemand anders da drauf gefahren hat. Ja,
gut. Also das ist eine sehr komische Idee, die du da hast.
Ja aber, gut, aber manchmal, weiß nicht.
Ja, nein, also sagen wir mal so, die Philosophie, die hinter der Frage steht, verstehe ich ja vollkommen und die ist ja auch eigentlich eine berechtigte Frage. Aber A, praktisches Umsetzen und B, für den Zuschauer ja völlig nicht nachvollziehbar. Weißt du, ich weiß ja gar nicht mehr, also klar, ich weiß immer noch, wer der Erste ist, aber vielleicht war ein Greipel im Sprint viel besser als der Cavendish und Cavendish hatte einfach nur, weil übers Rennen gesehen, deutlich besser und er hat einfach in den ersten 2 Stunden geackert wie ein Tier und profitiert dann am Ende davon. Ne? Also es würde auch das ganze Rennen ja komplett auf den Kopf stellen.
Ja.
Also ist schwierig. Aber du, wir haben jetzt hier notiert zu Motordoping, Beweislage wird konkreter. Ist das schon eine Beweislage oder ist es mehr so ein Gerüchte verdichten sich? Also man hört ja hier was, man hört jetzt da was, irgendwie so ein Gerät kostet 7.500 €. Irgendjemand hat bei einer Aussage irgendwo gesagt, also massenhaft Fahrer sind damit unterwegs.
Mit Wärmebildkameras kann man ja wohl auch sehen, ob da wirklich sich was im Rahmen dann auch abspielt. Und es gibt ja mittlerweile ja wirklich schon diverse Videos, wo komische Situationen zu sehen sind. Also das letzte ist jetzt den Sprint, den du da beispielsweise gezeigt hast, wo jemand mit nur geringsten Pedalumdrehungen gefühlt mit einem Geschwindigkeitsüberschuss von 10 km/h da plötzlich ankommt, obwohl die anderen voll sprinten.
Ja, Also in dem Fall bei dem Sprint würde ich das einfach sagen, dass der mit einem unfassbaren Geschwindigkeitsüberschuss in die Situation reingekommen ist und einfach gar nicht mehr getreten hat, aus dem einfachen Grund, weil er sich nicht sicher war, dass er da so durchkommt. Den Sprint würde ich, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Motor so viel an Leistung erbringen könnte im Verhältnis zu seinem Gewicht und an dem man kracht. Also ich bin da ehrlich gesagt immer noch skeptisch, dass diese Dinger massenhaft unterwegs sind. Ich habe das jetzt, ich glaube, bei der Strada Bianchi war es so, ne, dass mehrere Fahrer angeblich hinterher durch diese Wärmebildkameras überführt wurden. Aber ich frage mich, weißt du, beim klinischen Doping gibt es hinterher immer noch die Möglichkeit des Rausredens und Ausrede hier, Ausrede da, Ausrede dort. Ne? Also die haben ja alle, also es gibt ja keine Ausrede, die zu dumm gewesen wäre, dass sie nicht schon benutzt worden wäre von jemandem. Bei diesem mechanischen Doping gibt es keine Ausreden. Du hast so einen scheiß Motor da drin. Und ich möchte mir immer noch nicht vorstellen, dass die Fahrer doch alle so dumm sind und das trotzdem machen.
Ja gut, aber da kannst du immer noch sagen, ja gut, ich wusste nicht, dass da ein Motor drin ist.
Wenn du das nicht merkst.
Ja, ich bin noch nie mit einem Motor gefahren, muss ich dazu sagen. Ich weiß auch nicht, ob jeder Motor da gleich viel bringt oder ob das dann einfach teilweise nur so eine Trittunterstützung ist, die jetzt vielleicht kaum spürbar ist, weiß ich jetzt nicht mal.
Also ich habe, wie gesagt, einmal mitbekommen, wie ein Motor neben, so 2 Meter neben mir in einem Fahrrad, das ist aber schon länger her, agierte und man hat es einfach am Geräusch, am Carbon schon gemerkt. Ja, also ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass du auf einem, du musst dir diesen Motor einschalten. Der schaltet sich ja nicht von selber ein. Ich meine, klar, man kann jetzt argumentieren, okay, der Teamkapitän, Quatsch, der Teamchef sitzt 10 Meter hinter dem Auto und drückt beim Bluetooth-Auflöser auf den Knopf. Ja, und dann geht der los. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man das Risiko eingeht, den Schalter nicht am Fahrrad zu haben, sondern woanders. Ja, und dieses Risiko eingeht, dass man das gegebenenfalls nicht anmachen kann. Und wenn der Schalter am Fahrrad ist, dann hat der verkackte Fahrer nun mal, dann muss das halt. Ne? Dann zählt halt keine Ausrede mehr. Und sei es nur, wenn ein Schalter dran ist, ob der betätigt wurde oder nicht, wenn ein Schalter dran ist, dann gehe ich davon aus, dass der Fahrer darüber in Kenntnis gesetzt wurde. Und es ist ja auch etwas, was ich ja auch immer finde, je mehr Leute ein Geheimnis wissen, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass es rauskommt. Wenn sich, du hast doch auch hier Tyler Hamilton, die Radsportmafia, gelesen.
Nein, habe ich nicht.
Hast du nicht? Solltest du.
Naja, aber je mehr Fahrer was wissen, also das jahrelang, bevor es die Doping-Aufdeckung nicht wirklich gab, hat ja auch jeder dicht gehalten. Ne?
Ja, aber da wurde auch immer nur geguckt, es war immer nur ein kleiner Kreis an alles involviert und wusste alles. Also es wusste ja nie, also was ich sagen will, je mehr Leute etwas wissen, umso größer die Gefahr. Und wir wissen es damals von dem Pfleger von Jan Ulrich, wie hieß der Belgier, der Hond oder so, ne? Der Hoff. Der dann am Ende derjenige wäre, der ausgepackt hat. Und bei Armstrong ist er ja am Ende über, wie heißt er, der rothaarige Fahrer?
Landis,
Floyd Landis gestolpert. Ich würde einfach als Fahrer, der jetzt möglicherweise, angenommen, ich wäre jetzt ein Valverde, ja, dann würde ich doch nicht das Risiko eingehen, dass irgendein Mechaniker, dem ich vielleicht schon seit Ewigkeiten zwar vertraue, aber ich wäre ja auf Gedeih und Verderb mein Leben lang dem ausgeliefert, dass der vielleicht doch mal irgendwann im Suff einem Journalisten was steckt. Aus Versehen, meinetwegen. Oder weil er sich selber irgendwie groß machen will oder sonst was. Ich war der Fahrer, der bei Werde den Sieg beim Flash Wallon gebracht hat. Ne? Also man ist ja immer irgendwie, man gibt es hier eine Gefahr. Und wenn ich mir selber was spritze, dann ist auch eine Gefahr vorhanden, aber das ist die, da muss ich nicht jemanden zweiten involvieren. Im schlimmsten Fall einen Arzt noch. Ja, aber ansonsten irgendein Drogendealer oder ein Apothekendealer oder sonst was. Aber ich finde, bei diesem Motordoping, da kommt halt auch noch ins Spiel, dass irgendjemand das Ding für mich kaufen muss, es muss mir einer einbauen, es muss gewartet werden und da hast du schon wieder 1-2 Leute, die Bescheid wissen.
Mhm. Ja, ist sicherlich, klar.
Und je mehr Leute ein Geheimnis haben, umso eher die Wahrscheinlichkeit auch rausgehen. Deswegen, ich möchte das. Also ich glaube nicht, es war ja dem einen Artikel, ich weiß nicht mehr, wer da gesprochen hat, wer gesagt hat, danach hat man ja das Gefühl, dass das halbe Peloton damit rumfährt. Ne? Also das kann ich mir irgendwie immer noch nicht vorstellen. Glaubst du das? Also was schätzt du jetzt wir raten jetzt einfach mal so eine Zahl, ne? Bei so einer Tour de France?
Will ich eigentlich gar nicht raten, aber was für mich halt komisch wäre, die Räder, die stehen ja im Vorfeld ja, die stehen ja neben den Teambussen. Mhm. Da haben ja auch teilweise Laien oder so haben die Möglichkeit auch da ran zu können an die Räder, wenn da jetzt wirklich bei jedem sowas drin wäre, gäbe es auch die Möglichkeit, falls jetzt mal so ein Experte da rangeht, das einfach mal schnell zu prüfen. Das muss ja auch irgendwie gehen.
Ja, ich kann mir vorstellen, nur dass da Metall ist, dann wird ein Magnetismus, also ne, Metall magnetisch vielleicht irgendwas oder so. Also das, was mich halt ein bisschen stutzig macht, ist, dass die UCI ja diese Wärmekameras ablehnt. Ne? Also die sagen halt, nee, machen wir nicht. Und weiterhin mit ihrem, ich habe es hier gesehen, Magnetresonanztest arbeiten möchte. Ja, gut, also ich verstehe nicht, wenn man zwei Diagnosemöglichkeiten hat und eine Wärmebildkamera ist, scheint mir jetzt nicht irgendwie sowas zu sein, was unfassbare Mengen kostet. Ich weiß nicht, warum man sich nur auf eine Diagnoseform verlassen möchte. Weißt du, was ich meine? Also wenn ich zwei unterschiedliche Methoden habe, die beide sehr gut sind und so zu vielleicht das eine mit 80%, das andere mit 70%, dass ich mehr nachweisen kann. Das fand ich so ein bisschen komisch. Und das andere bei dieser ganzen Meldungskram rund um diese Motodoping, das fand ich das Kurioseste. Und da habe ich wirklich auch mal kurz und sehr laut gelacht. Dass Alberto Contador lebenslange Sperren fordert.
Naja, ihn kann es jetzt nicht mehr so richtig hart treffen.
A, trifft sie nicht mehr, genau. Ja, also wenn die den morgen mit so einem Motor erwischen, pff, was soll's. Und B, der Mann, der mir einen vom Schnitzel erzählt, ja, der fordert Strafen für andere. Also der Mann, der wirklich frisch vom Strand damals, was war es, den Giro gewonnen hat? Ja. Also der quasi noch mit Flipflops am Start steht, den Giro gewinnt, der will mir einen dann erzählen von lebenslangen Strafen wegen den ungerechten, bösen mechanischen Dopern. Da musste ich mal wieder, also das sind die Momente, wo ich dann, bereichert er ein Rennen, ja oder nein, drecksegal.
Das sorgt geht. Er für Lacher, ja.
Ja, er sorgt für Lacher, genau. Also da werde ich ihn vielleicht ein bisschen vermissen, aber ich bin sicher nicht so sehr, dass ich es wirklich traurig fände. Ja, also du glaubst, wann glaubst du, werden wir das erste Mal bei einer Tour oder einem Giro oder so einen richtig großen Fall erleben? Glaubst du, das wird dieses nächstes Jahr passieren? Oder wird es unter die oder werden wir es nicht erfahren, weil es irgendwie so wie auch früher andere Arten von Doping unter den Tisch gekehrt wird?
Ich habe keine Ahnung.
Ja, das wissen wir, aber sag doch. Du weißt doch, du sagst doch sonst halt auch.
Also ich glaube jetzt nicht, dass es da jetzt in der nächsten Zeit einen größeren Skandal gibt. Ich meine, allein die Tatsache, dass jetzt zurzeit sehr viel drüber berichtet wird, sollte ja eigentlich die ganzen Teams jetzt ein bisschen vorsichtiger werden lassen.
Aber Chris, jetzt mal im Ernst. Also das hat jetzt bis jetzt auch die normalen klinischen Doper nicht dazu veranlasst, weniger zu nehmen.
Naja,
das
gut,
auch schon so manches Mal in den Kopf fassen.
Naja gut, wenn du dir irgendwie was spritzt, gibt es immer noch die Möglichkeit, dass du da irgendwie Verschleierungsmittel oder sonst irgendwie was noch hast, die dann quasi die Wirkung quasi zwar nicht aufheben, aber die Nachweisbarkeit einfach erschweren. Das stelle ich mir jetzt bei einem Rad ein bisschen schwieriger auf jeden Fall vor.
Schmeißt du einfach in den Bach, in den nächsten Flur, weißt du, so ein Junge, so ein Berg von einfach so in die Schlucht werfen. Stell dir mal vor, wie damals der Bjarne Ries, weißt du, so einfach in die Ries machen, das Fahrrad in die Schlucht schmeißen und aufs neue Rad steigen. Dann kann der Kommissar mal gucken, wo er das Rad herholt. Stell dir mal vor, so irgendwie Ausreißergruppe und die vordersten drei fahren sich einen riesen Vorsprung raus, oben am Berg schmeißen sie ihre Fahrräder alle weg und kriegen drei neue und fahren damit weiter. Und die Fahrräder sind einfach weg. Sollen sie erstmal das Gegenteil beweisen.
Ja. Ja. Ein bisschen weit hergeholt. Naja, ja, gut, natürlich. Aber ich denke, ja, muss man jetzt einfach abwarten. Hoffen wir mal, dass nichts dran ist. Also ich habe jetzt nicht unbedingt Lust, dass es jetzt in naher Zukunft da den nächsten größeren Skandal gibt, wobei natürlich die Vorphase der Tour de France da immer sehr gefährlich ist für solche Geschichten.
Absolut, absolut. Da habe ich auch jedes Jahr die Sorge. Wo wir bei so Technikkram sind oder Fahrradtechnik, vielleicht nehmen wir dann auch den nächsten Punkt direkt auf, der ja im Prinzip am Rande auch das Gleiche betrifft. Oder einen ähnlichen Themenbereich. Die Scheibenbremsen waren in diesem Frühjahr auch ein großes Thema. Ja, sowohl bei den Profis als auch dann, vielleicht gehe ich da später mal drauf ein, noch am Rande, bei den Jedermännern. Es gab mindestens zwei, ich kann mich an zwei Unfälle oder einen Unfall erinnern, wo hinterher auch Bilder gezeigt wurden, wo vermeintlich die Scheibenbremse dafür verantwortlich war, dass ein Fahrer sehr schwer verletzt ist. Oder zwei Unfälle. Es gab, glaube ich, einmal, jetzt an zwei, die ich mich erinnern kann.
Also, Francisco, also Fran Mentoso hat es ja bei Paris-Roubaix gespürt, was da passieren kann. Also es war nicht mal so, dass es seine eigene Bremse war, sondern er ist einfach in Räder, die jetzt vor ihm oder in Fahrer, die jetzt vor ihm dann schon auf dem Boden lagen, in dieser, also einfach mit reingestürzt und hat sein Knie da an die Scheibenbremsen ranbekommen. Und da ist jetzt quasi die sämtliche Haut über der Kniescheibe einfach mal weg gewesen.
Ich habe dazu aber auch gehört, dass angeblich gar kein Fahrer mit Scheibenbremse im Unfall verwickelt war. Also das scheint auch alles so ein bisschen, können das auch Messerspeichen gewesen sein. Das ist alles nicht ganz so klar, wie es im ersten Moment scheint. Habe ich zumindest sind ja auch gelesen.
Da stelle ich mir jetzt halt die Frage, wenn er das behauptet, warum sollte er da die Unwahrheit behaupten? Also es gäbe ja, jetzt keinen Sinn aus meiner Sicht.
Ich weiß auch nicht mehr, ob es sein Unfall war oder der andere, wo es einfach auch aufgrund dessen, dass sein Bein auf der linken, oder das andere war es, glaube ich, das Bein auf der linken Seite verletzt, aber eigentlich müsste es auf der rechten sein, weil die Scheibenbremse links sitzt und so weiter, weil man vielleicht in so einer Situation das auch nicht wirklich hundertprozentig richtig und klar wahrnehmen kann. Also ich unterstelle dem Fahrer jetzt auch gar nicht, dass der irgendwie von der Felgenbremsenlobby unterstützt worden wäre oder so, ne? Also ja, auf gar keinen Fall.
Aber es war ja wirklich bei Stürzen und da muss ja das Rad muss jetzt nach einem, selten stehen Räder nach einem Sturz genauso, wie sie vorher gefahren wurden. Also ich weiß gar nicht, wie dann vielleicht das Rad da quer auf der Straße lag. Also da ist es jetzt so.
Aber auch da sage ich, aber für mich wirkt, also ich glaube, das ist, wenn man es nicht gesehen hat, sehr, sehr schwer nachvollziehbar, was da passiert ist. Ich weiß nicht, ob die Scheibenbremse dafür verantwortlich war, aber selbst wenn nur ein kleiner Bruchteil oder eine kleine Chance da besteht, dass es die gewesen ist, es ist ein Thema, womit man sich auseinandersetzen muss. So. Ich habe jetzt so viel Meinungen dazu gehört und bin am Ende nicht schlauer als vorher, um ehrlich zu sein. Also ich habe so Leute gehört, die gesagt haben, hey, ich bin früher selber als Profi gefahren. Die Jungs sind mit 50 km/h unterwegs und schneller. Die brauchen eine Möglichkeit, um schnell zum Stillstand zu kommen. Und da ist die Scheibe das Beste. Also muss man eine Scheibenbremse nehmen. Und wenn es zu diesen Unfällen kommt oder wenn es diese Gefahr mit sich bringt, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen die Scheiben, dass sie nicht mehr so scharf sind. Die sind ja an der Ecke. Die Ecken, die Kanten sind ja das Problem. Sind ja messerscharf. Dann sollen sie doch einfach die Kanten abrunden. Was, glaube ich, aber auch nur ein Teil des Problems lösen würde. Oder man macht eine Verkleidung drum. Also das sind so aus meiner Sicht so die technischen Möglichkeiten, die man da nutzen müsste. Das Problem tritt ja am Cross nicht auf, weil es da einfach kein Fahren im Feld so der Form gibt. Das tritt beim Mountainbike nicht auf, wie du eben ja auch schon sagtest. Beim Mountainbiken gibt es auch nicht so ein Fahren im Feld. Also es ist eine sehr spezielle Rennradfeldsituation. Und entweder man verbietet sie wieder, was ja jetzt, glaube ich, passiert ist, oder dieser Test wurde abgebrochen. Oder man verkleidet die Dinger einfach. Ne? Es kann ja auch nicht so schwer sein, irgendwie so eine Art Überrollbügel oder Unfallbügel da drum zu machen. In irgendeiner Form. Das sowas vielleicht vermieden wird. Und die Dinger werden halt, das nächste Problem, was ja auftritt, was bis jetzt wir zum Glück noch nicht hatten, die Hitzeentwicklung. Ne? Die Dinger werden ja beim Bremsen schweineheiß. Stell dir mal vor, jemand stürzt, das Ding ist schweineheiß und da fällt ein anderer drauf mit dem Bein, Knie, Kopf, whatever. Ne? Das führt halt auch zu schlimmen oder kann zu schlimmen Verbrennungen führen. Ich weiß es auch noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Was hast du, hast du da als jemand, der nicht ganz so viel fährt, eine Meinung zu oder?
Ich habe mich mit dem Thema eigentlich noch nie so wirklich auseinandergesetzt, muss ich sagen. Ich glaube auch, dass die Meinungen im Peloton da jetzt auch ziemlich zwiegespalten sind. Es gibt da ja Teams, die jetzt ab dieser Saison da voll auf Scheibenbremsen gesetzt haben, die sich dann für die nächsten Rennen extra nochmal neues Equipment quasi kaufen mussten. Für mich bleiben halt jetzt so die Bilder in Erinnerung, die man jetzt halt von diesen Stürzen und von den Verletzungen gesehen hat. Und da frage ich mich dann halt wirklich, okay, ist es das dann wirklich auch wert? Oder wenn da jetzt halt wirklich Risiko gegen Nutzen dann wirklich abgewogen wird, wie dann das ausschlägt, ich weiß es nicht.
Ja, und wie gesagt, also ich habe auch über diese die Unfälle noch Meinungen gehört oder oder Artikel gelesen, wo halt echt so relativ, wo gesagt wird, Moment mal, schaut euch das bitte nochmal genauso an, weil so klar ist das nicht, dass das wirklich so passiert ist. Ne? Also da gibt's auch mittlerweile schon so Meinungen, die sagen, ja, der Fahrer lügt jetzt nicht oder der will uns nichts, will nichts Böses sagen, aber ganz so kann es nicht abgelaufen sein, aufgrund der Umstände, wie es war. Dass zum Beispiel in diesem Sturz kein Fahrer mit Scheibenbremse verwickelt war. Wie dann jetzt diese Verletzungen zustande gekommen sind, ne? Pff, keine Ahnung. Ich bin da auch, kann da auch keine Antwort drauf geben. Aber ich glaube, das ist so eine Diskussion, die auch sehr emotional geführt wird. Von so typischen Verweigerern und ja. Nicht schön. Ich möchte vielleicht die ganze Diskussion noch um eine kleine Facette bereichern und da auch deine Meinung mal so gerne zuhören. Wie schaut das denn aus dann jetzt bei Jedermann-Rennen? Weil im Prinzip kann es ja auch sein, dass bei rund um Köln, ne, ich jetzt hier in ein paar Wochen, wahrscheinlich rolle ich das Feld von ganz, ganz, ganz hinten auf und werde auch nicht weit nach vorne kommen. Da wären diese Dinger ja auch dann mit im Feld vielleicht, ne? Und ich wäre potenziell ja auch der Gefahr ausgesetzt, dass ich mit jemandem zusammenstoße, der eine Scheibenbremse hat und sehe dann hinterher genauso aus. Gab es einen Artikel im Blog Cycling Claude, den werde ich mal verlinken. Es gab mehrere Artikel dazu dort. Und ich werde jetzt mal den einen, wo auch eine, ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, eine Teilnehmerin von einem Jedermann-Rennen von einer Scheibenbremse und da klingt es wirklich sehr eindeutig. Verletzt wurde. Das ist halt auch so eine Frage, die man jetzt bei dieser ganzen Scheibenbremsendiskussion bei den Profis beachten muss, aber die man auch nicht außen vor lassen darf für uns, ne? Also für die Jedermänner. Ja? Und ich sehe noch die große oder den Unterschied. Bei den Profis bin ich zumindest sicher, dass die oder gehe ich davon aus, dass die ihr Fahrrad sehr viel bewegen und sehr viel fahren. Bei den Jedermännern muss das nicht unbedingt so sein und dass die Profis vielleicht auch mehr Erfahrung haben und Situationen besser einschätzen können. Ich sehe da halt dann auch noch eine deutlich größere Gefahr, auf uns Jedermänner bei den Rennen zu kommen, wenn es um diese Scheibenbremse geht.
Das kann ich mir auch vorstellen, dass dann halt Leute sich dann auch eher Scheibenbremsen kaufen, weil es jetzt halt möglich ist und ja, also ich bin mit ich nenne es jetzt mal mit normalen Bremsen immer gut gefahren.
Felgenbremsen.
Aber ich erreiche jetzt auch nicht die hohen Geschwindigkeiten, bei denen es sich vielleicht lohnt.
Ja, es geht ja noch nicht mal um die Geschwindigkeit, sondern also die Vorteile. Also ich bin, glaube ich, erst einmal mit einer Scheibenbremse gefahren und bin direkt über Lenker rübergeflogen, als ich fest dazu gepackt habe, weil die Bremswirkung natürlich enorm ist. Und wenn du jetzt dir vorstellst, zum einen wird die Felge nicht belastet, ne, was den Vorteil hat, die Felge wird nicht heiß. Das heißt, Reifenplatzer sind ausgeschlossen. Das ist ja auch so ein Aspekt des Ganzen. Ne? Keine Reifenplatzer mehr. Damals, wie hieß er nochmal? José Babilocchi, der gestürzt ist bei dem Armstrong durch Stoppelfeldrennen.
Ja.
Sowas bleibt aus. Ne? Also solche Sachen werden auch vermieden. Und die bessere Bremswirkung natürlich bei Regen.
Ja, wobei man nicht wirklich weiß, ob sowas dann auch wirklich vermieden werden würde. Ich meine, das war jetzt auch an dem Tag sehr, sehr heiß, der Asphalt war schon am Schmelzen, vielleicht ein bisschen.
Okay, nehmen wir nicht die Situation konkret, aber ähnliche Situation, wo einfach, es war eine Abfahrt, viel Bremsen bei der Abfahrt, dann kann es schon mal eher sein, dass ein Schlauch hops geht. Also das Risiko gibt es. Gehen wir von dem konkreten Fall weg, aber grundsätzlich ist für die Felge eine Scheibenbremse deutlich weniger belastend.
Ja, gut.
So gesehen. Und das sind natürlich auch Vorteile, ne? Und da muss man halt irgendwie so ein bisschen, was von beiden macht man jetzt? Ja. Die zweite Geschichte, die jetzt auch noch das Peloton betrifft, wo wir eine Rückfrage vom Hörer bekommen haben, von Manuel, was wir dazu sagen mit den Motorrädern, was ja dieses Frühjahr in vielerlei Hinsicht eine Bedrohung dargestellt hat. Konkret die Frage, können die Anzahl der Begleitmotoren gesenkt werden, wenn zum Beispiel Onboard-Kameras live senden würden? Ich glaube, du bist öfters bei Rennen gewesen, deswegen kannst du vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen als ich. Aber von den X Motorrädern, die da fahren. Sagen wir mal einfach eine Zahl. Angenommen, es werden 20 Motorräder da. Ist hier eigentlich nur ein ganz kleiner Bruchteil von den Motorrädern eigentlich mit der Aufgabe versehen, einen Kameramann fürs Fernsehen dabei zu haben, oder?
Ja, du hast dann halt auch noch viele Fotografen, die da dabei sind. Du hast dann noch Polizisten oder Begleitmotorräder. Du hast bei der Tour de France oder generell bei Rennen dann auch noch meist eine Dame oder einen Herrn, der dann noch die Schiefertafel hält. Also hast schon verschiedenste Leute, die da mitfahren. Also ich meine, wer jetzt ist mit der Schiefertafel, es gibt Funk, wäre prinzipiell jetzt beispielsweise nicht notwendig. Klar, jeder ist froh, wenn er schöne Bilder sieht, aber ich meine, Fotos jetzt vom Rennen, da gibt es jetzt viel schöner auch vom Fahrbahnrand oder vom Ziel dann auch. Ob da jetzt da permanent Fotos gemacht werden müssen, weiß ich nicht. Also ich denke, man könnte es auf jeden Fall reduzieren.
Ich glaube auch, also dass man jetzt, also was ich mir vorstellen könnte, bei Konzerten zum Beispiel, also bei, ich sage ja, Rockkonzerten, es ist ja so, dass die Fotografen irgendwie bei den ersten 2 oder 3 Liedern Fotos machen können. Man könnte ja wirklich sagen, so, dass man auch Fotos, man weiß ja auch, wann schöne Bilder oder man kann es nicht hundertprozentig vorhersagen, aber wenn man jetzt sagt, okay, landschaftlich interessant wäre jetzt der Teil und der Teil und der Teil, dass man einfach sagt, so, ihr macht jetzt von Kilometer 60 bis 70, von Kilometer 120 bis 130, weißt du, man könnte die Fotografen zum Beispiel schon mal in ein sehr engmaschiges Netz einspannen und die Fahrer dann noch informieren, ne? Also dass dann vielleicht mehr los ist. Und ob jetzt die Fernsehkameras so einen großen Anteil ausmachen, möchte ich mal bezweifeln. Deswegen würde ich sagen, da wird man wahrscheinlich nicht so viel einsparen können. Aber das wird mit Sicherheit eine Entwicklung sein, die es geben wird. Also dass weniger Motorräder man. Aber es sind auch Motorräder dabei, die sind für die Sicherheit. Ersatzlaufräder und.
Ja.
Ich glaube, die Fahrer müssen einfach besser geschult werden. Das ist, glaube ich, der erste Punkt. Und der zweite Punkt, so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig.
Ja, mit Onboard-Kameras, weil die Frage ja auch noch kam. Also ich denke, das kann schon eine schöne zusätzliche Information sein, gerade wenn man dann mal so Sprintansichten so wirklich vom Fahrer direkt halt hat, oft sehr schön. Aber jetzt rein über Onboard-Kameras das alles zu regeln, ich finde, da fehlt dann ein Stück weit dann auch die Übersicht und man hat dann doch immer nur den unmittelbar die Onboard-Kamera umgebende Ansicht und ja, vielleicht eine schöne Spielerei, aber
Ich fände halt noch cool, wenn es irgendwie so eine Art Drohne geben würde. Weißt du, so eine Drohne, die über dem Feld fliegen würde.
Ja, dann weißt hast du den Fall von Marcel Hirscher und plötzlich stürzt die Drohne ab und was ist dann?
Was? Wo?
Ich weiß nicht, ob du dieses Video gesehen hast. Marcel Hirscher, Weltklasse, alpiner Skirennfahrer.
Nee.
Hinter dem ist eine Drohne, vielleicht im Abstand von 2 Metern abgestürzt mit einer
Bucht. Höre ich jetzt zum ersten Mal.
Ich suchte das Video gleich mal raus. Lustig ist das Ganze nicht, wenn sowas im Feld passiert. Also wenn der erwischt worden wäre, gehe ich so weit. Der hat zwar einen Helm aufgehabt, aber das wäre lebensgefährlich gewesen.
Okay, ja, natürlich ist es wahrscheinlich nicht lustig, aber jetzt so im Moment, den ersten Moment, klar, ich rede jetzt noch nicht davon, dass man die Drohnentechnik der heutigen Tage, sondern in 4, 5 Jahren, in 3 Jahren vielleicht, dann sind die Dinger viel kleiner, leistungsfähiger, leichter und da fällt jetzt ein Ding auf den Kopf und da passiert auch nicht viel. Und natürlich Safety first, ne? Das ist das, aber ich glaube, da sind wir ja beide einer Meinung, ne? Das Wichtigste bei der ganzen Geschichte ist immer die Sicherheit der Fahrer. Und Hossa! Nee, das ist nicht lustig. Nee, ich ziehe alles zurück und behaupte das Gegenteil von dem, was ich vorher gesagt habe. Ich möchte keine Drohne im Feld haben. Das sieht nicht gut aus. Werden wir an dieser Stelle dann auch mal verlinken in den Chat. Ja, also Kameras weniger wäre super, besser geschult und vor allen Dingen auch nur das, was wirklich nötig ist. Und vielleicht kann man mit Fotografen irgendwie sowas wie ein Zeitfenster oder ein Kilometerfenster oder vereinbaren oder machen. Das kann natürlich auch sein. Schnell noch am Ende. 1. Mai. Degenkolb kommt zurück.
Richtig, genau. Also aus meiner Sicht ein bisschen überraschend. Das hat er lange, war eher unsicher, ob er da starten können wird. Ich weiß nicht, ob es der richtige Weg ist. Ich kann mir vorstellen, er will möglichst schnell zurück, auch zeigen, dass er noch da ist. Ich denke mal, als Sportler, wenn man so lange weg ist, verliert man vielleicht ein Stück weit an Marktwert, vielleicht auch gegenüber den Sponsoren.
Und hat dem Kittel ja auch nicht geschadet.
Ja, und das muss man einfach mal sehen. Ich hoffe nicht, dass er es übertreibt. Und dass es, ja, ich hoffe, dass er dann dort nicht nochmal stürzt. Das wäre auf jeden Fall der Heilung jetzt nicht förderlich. Ja, muss man sehen.
Ich glaube, er ist clever genug, dass er weiß, wie er sich zu verhalten hat. Und sich
vielleicht schmerzt. Steigt er ja auch vorzeitig aus. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er jetzt dann gleich in der Verfassung sein wird, da ganz vorne wieder mitzufahren. Aber ich denke, der Sponsor des Rennens wird sich tierisch freuen, so einen John Degenkolb einfach mit seinem Comeback da einfach auch nur präsentieren zu können. Ist auf jeden Fall ein Hingucker. Ja. Ich bin gespannt, und was ich gelesen habe, ist es jetzt nicht der einzige Star, der da jetzt so ein Stück weit so sein Comeback feiert.
Ja, genau. Also ich habe mich auch angemeldet. Nee, ob man da in dem Zusammenhang von einem Comeback reden kann, er war ja nie weg. Und ich bin auch immer noch zwiegespalten, und die zwei Aspekte kann ich auch ganz in der Kürze darstellen. Jan Ulrich fährt das Jedermann-Rennen über 100 Kilometer mit. Hat mich auch sehr gewundert, was sucht er da, was will der da, dachte ich. Also für welchen Sponsor ist er da tätig oder wie oder was, macht das nur Spaß und der Freude? Kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen, weil alles, was man so in den letzten 2-3 Jahren gesehen hat, hat eigentlich mit irgendwelchen Aktivitäten zum Geld verdienen, auch völlig berechtigterweise zu tun. Hab ich ein bisschen irritiert. Weißt du da mehr oder wie es jetzt dazu gekommen ist?
Nö, keine Ahnung, aber er ist ja beim Ötztaler schon gestartet, startet jetzt dort. Ich finde es einfach schön, dass er jetzt dem Radsport nicht völlig verloren geht. Also es gab Zeiten, da hat man von ihm relativ wenig gehört, und wenn man was gehört hat, dann waren es doch eher jetzt schlechte Mitteilungen. Von daher bin ich eigentlich ja froh, dass er da ein Stück weit vielleicht auch die Kurve kriegt. Und ja.
Dass ich es ihm wünsche, ist außer Frage. Ich tue mich nur mal ein bisschen schwer, wenn Ex-Profis bei Jedermann-Rennen mitfahren. Also ich weiß da nie so richtig. Also es gibt ja grundsätzlich immer diese Diskussion, wie schaut's aus mit Profis bei Jedermann-Rennen?
Ist Jens Heppner nicht auch schon mal mitgefahren?
Ah, mit Sicherheit. Es ist ja auch Björn Glasner und Knees und so sind beim 24-Stunden-Rennen um Nürburgring mitgefahren. Aber es gibt halt also auch zuletzt wieder, habe ich Diskussionen mitbekommen, sollen Ex-Profis bei Jedermann-Rennen mitfahren dürfen. Bernhard Kohl hat irgendwie vor ein paar Jahren mal einen Alpenmarathon oder in Österreich oder in der Schweiz ein Rennen gewonnen. Es gibt genug Jedermänner, die sich darüber aufregen und sagen, ey, jetzt nehmen die uns hier die Chancen weg, vorne platziert zu sein. Es gibt auch relativ gut und fast profiesk organisierte Jedermann-Teams, wo die vorderen Fahrer auch schon fast auf Profi-Niveau arbeiten. Das ist aber so eine alte Diskussion. Und ich habe da meinen Schluss am FSN auch noch nicht gezogen. Weil mich betrifft es auch nicht. Weißt du, ich war ja nie, ich glaube, zu meinen besten Zeiten bin ich bei so einem Jedermann-Rennen wie rund um Köln vielleicht mal gerade im vorderen Drittel im Ziel eingekommen. Ja, und jetzt eher im hinteren Fünftel. Weißt du, ich habe mit den Leuten eh nichts zu tun. Aber ich weiß, dass es diese Diskussion gibt. Und ich weiß auch, dass ich wette jetzt schon drauf, dass nach Frankfurt der Typ, der auf Platz 1025 ist und Jan Ulrich auf Platz 24, er sich beschwert, dass er nicht einen Platz vorne gekommen ist, weil so ein blöder Ex-Doper ihm den Platz weggenommen hat. Und ich finde diese Diskussion völlig blöd. Aber ich weiß, dass diese Diskussion aufkommen wird und da immer aufgekommen ist. Und ich finde das eigentlich schade, weil wir haben beide ja schon mal einen Abend mit Jan Ulrich, ich will nicht sagen getrunken, aber an einem Tisch gesessen und wissen ja beide, dass es ein sehr netter Mensch sein kann oder ist.
Ja, ja.
Ja, und aber das ist so eine grundsätzliche Diskussion, die gar nichts mit seiner Person zu tun hat, sondern da sollen solche Leute bei Jedermann-Rennen mitfahren. Ich finde sie auch in gewisser Hinsicht albern, aber.
Ja. Naja, aber kann doch jetzt, für andere ist es vielleicht auch wieder so ein Grund, sich auch anzumelden, ne? Also mitzufahren, sich zu messen, und mittlerweile sind ja oftmals so die Jedermann-Rennen die Rennen, die dann das große Profirennen überhaupt erst finanzieren, und wenn man da so einen gewissen Anreiz noch schaffen kann.
Ganz genau, ganz genau. Ja, also das vergessen viele. Das vergessen sowohl die Profis als auch diejenigen, die vorne beim Jedermann-Rennen vorne sind, nicht die ersten 100 finanzieren so ein Rennen, sondern die letzten 4.900. Ne? Also und die das wissen. Ich glaube, vielen Profis ist das schon bewusst. Aber naja. Also das wird mich jetzt auch mal interessieren, was so die Meinung der Hörer ist. Da mal einen Kommentar zu hinterlassen. Wie seht ihr das, wenn Profis bei Jedermann-Rennen starten? Ich rede jetzt nicht über die fast profihaft strukturierten Teams wie Merkur, Druck und Straßenacker und so. Das ist noch eine andere Nummer. Aber wenn so ein Jan Ulrich, so ein Bernhard Kohl oder so, und Konsorten, sage ich einfach mal, bei Jedermann-Rennen mitfahren. Wie hieß er nochmal hier? Jörg Ludewig. Okay. Ist ja auch regelmäßig vorne im letzten Tag. Also, sag mal eure Meinung dazu. Also ich bin da noch indifferent. Ich habe da noch nicht so richtig eine Meinung zu. Und als letzte Meldung noch. Start in Düsseldorf, Prolog der Tour de France 2017, hatten wir schon angesprochen. Es ist jetzt bekannt geworden, dass, wie heißen die? Fohlen, genau. Dass bei den München-Gladbacher Fohlen vom Stadion eine Sprintwertung der ersten Etappe stattfinden wird. Das heißt, Start der ersten richtigen Etappe in Düsseldorf 2017 in Düsseldorf, wahrscheinlich auf der Kö. Und dann geht es rüber Richtung München-Gladbach. Ich hatte ja insgeheim noch so ein ganz kleines bisschen die Hoffnung, dass es vielleicht dann auch irgendwie mal Richtung Köln geht. Aber ich glaube, davon muss ich mich verabschieden.
Naja, aber da wirst du sicherlich doch hingucken, oder?
Nach Düsseldorf?
Ja.
Boah, mal gucken. Also erstmal, ich glaube, in diesem Jahr wird im September eine Art Vorveranstaltung sein. Also da wird so eine Art Proberennen stattfinden für Jedermänner. Das ist im September und das ich habe immer so im späten Saison nie so ein richtiges Ziel gehabt. Das ist vielleicht so eine Sache, wo ich auch mal mich hinbewegen werde. Meine Eltern wohnen ja nicht weit weg. Da werde ich mal gucken, wie wir das machen. Aber ich glaube, ich habe auch mal gelesen, Maastricht, wegen Maastrichter Verträge, irgendwie ein Jubiläum dieses Jahr, das wäre so ein Kandidat für die Zielankunft der ersten richtigen Etappe. Und das, wenn man von Düsseldorf aus Richtung München-Gladbach fährt, wäre das ja zumindest die richtige Richtung für dieses Gerücht. Insofern klingt das plausibel.
Ja, wer weiß. Und dann vielleicht Etappenfinale irgendwann dann nochmal auf dem Kauberg oben.
Ja,
ist von Maastricht aus ja möglich, wie man weiß.
Ja, aber die werden doch am Anfang dann wohl eher eine Sprintankunft in Maastricht selber wählen, oder? Man könnte natürlich über den Kauberg vorher fahren.
Ja, wer weiß.
Ja. Das werden wir dann aber sehen, zu gegebener Zeit und bei besserer Gelegenheit. Der Aspekt dessen, dass wir jetzt so lange nicht gesendet haben, führt natürlich dazu, dass wenn wir in einem Monatsrhythmus senden, die nächste Sendung schon sehr, sehr bald wäre. Hoffen wir, dass der Thomas, von dem wir schon grüßen sollen, der heute einfach beruflich nicht konnte, dann auch wieder mit dabei ist. Hoffen wir, dass der Chris mit dabei ist.
Ja, ich werde versuchen, mir da die Zeit zu nehmen.
Lass das mit dem Gemüse, es bekommt ihr nicht. Das haben wir jetzt ja gesehen. Das ist klar. Halt dich weiter bei Mettwurst und Saumagen und dann ist alles gut.
Ich werde mein Bestes geben, ja.
Alles klar. Und ich gebe auch mein Bestes. Und die Leute, die jetzt heute schon zugehört haben und sich dann überlegen, okay, wann geht's denn weiter? In der kommenden Woche schon, am nächsten Dienst. Ich gucke jetzt mal nach, dass ich auch nichts Falsches sage. Ich habe den 3. Mai, das war der Geburtstag meiner nahen Verwandten. Ui, die wird 35. Ja, also nächsten Dienstag zeichnen wir schon den nächsten Snack auf. Könnt ihr euch schon mal dick und fett rot im Kalender anstreichen. Macht euch einen Knoten ins Taschentuch und spannt die Ohren auf. Und wünsche allen viel Glück, die beim Jedermann-Rennen in Frankfurt am Start sind. Nachher viel Spaß und kommt gesund aus der Nummer raus. Möchtest du jemandem noch was wünschen? Deine Mutti grüßen?
Ich grüße alle Muttis und Vatis auf der Welt und alle Freundinnen und alle Freunde und ja, jeden, der gerade Sorgen hat und jeden, der sich gerade freut. Ich grüße einfach mal jeden.
So, ein schönes Schlusswort. Besser, wie ich es sagen kann. Macht es gut. Tschüss.
Ciao.
Stopp. So, das mit der Aufnahme hat ja schon mal gut geklappt.
Bei dir, ja, ich merke gerade, ich habe